Mr. Freeman, munter ans Werk.
Hallo liebe Leute da draußen, hallo liebe Community, hallo liebes M10Z-Universum und noch viel weiter. Wir sind mal wieder da mit einer neuen Folge der 12. Ausgabe. Hallo Till.
Hi Marcel, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, hey, wunderbar. Na, wie ist die Lage bei dir?
Ja, der Jahresanfang war ein bisschen turbulent. Ich bin ja wie du auch ein bisschen Klinik geplagt. Jetzt geht es Montag für mich in die Reha, was gut ist. Das heißt, es geht bergauf, was aber auch heißt, ich habe Zeit, ein paar Spiele zu spielen und endlich das Steam Deck für das zu nutzen, für das ich es gekauft habe.
Das mache auf jeden Fall. Also ich hatte ja mit dem ganzen Klinikkram noch eigentlich nicht so viel zu tun. Und als ich dann damit zu tun hatte, hatte ich das Steam Deck schon und dann hat sich bei mir doppelt und dreifach bewährt. Also ich bin so froh heute, es zu haben, weil ich einfach so viel zocke da drauf. Genau, ja, bei mir ist es auch gerade Klinikkram. Lustigerweise liegen wir jetzt mal parallel drinne. Das heißt, heute gibt es mal wieder eine neue Sonderfolge von meiner Seite aus. Eine neue Ausgabe. Marcel ist live aus der Klinik.
Und vor allem, du nimmst ja neu auf. Sag mal kurz, worüber du gerade aufnimmst.
Ich nehme über das Steam Deck auf. Ich habe zwar wie immer meinen Laptop mit, aber lieber Till, du und ich, wir hatten schon viel Spaß mit meinem Laptop.
Ja.
deswegen habe ich jetzt gesagt, nee, ich nehme jetzt einfach alles mit, was ich eh mitnehme, also Mikrofon, Interface und noch so ein, zwei andere Aufnahmesachen und schließe ja mein Steam Deck an. Und jetzt habe ich mal alles aufgesetzt und ich bin aber guter Dinge und sehr gespannt, wie das jetzt so auch sich darin bewährt. Aber es ist ja eigentlich ein Computer. Ich glaube, das funktioniert gut.
Das wäre eigentlich witzig, wenn wir demnächst eine Folge also komplett nur über Steam Decks aufnehmen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Über Steam Deck aufgenommener Podcast.
Auf jeden. Was wird denn gespielt von deiner Seite aus?
Also, ich habe hier zu Hause stationär auf der Xbox habe ich mich so ein bisschen durch den Game Pass gespielt, so Kleinigkeiten. Figment habe ich gespielt, das ist glaube ich 2 Jahre alt. So ein sehr schön gestaltetes Rätsel-Action-Spielchen. Das spielt in einem Gehirn, was, wenn ich die Story bis jetzt richtig verstanden habe, von einer Depression verfolgt wird und da muss man sich so ein bisschen freikämpfen von den Sachen. Das ist ein Spiel, was viel Musik hat. So ein paar Kampfpassagen, also relativ simples Kampfsystem, ne? Schlagen, einmal drücken, lange halten, fester Schlag und dann sind aber viele so Schieberätsel und dergleichen. Das ist jetzt alles nicht weltbewegend, aber es ist so charmant aufbereitet, dass ich da wirklich Spaß mit hatte.
Und das spielst du, Entschuldigung, wenn ich da einhake, das spielst du über den Game Pass zu Hause auf der Xbox?
Genau.
Und hast du den Game Pass schon auf dem Steam Deck aufgesetzt?
Ja, das ist da alles schon drauf. Ich vertraue jetzt nur nicht so sehr auf das WLAN in der Reha, weil ja. Du ja sagtest, das klappt eventuell nicht so richtig. Insofern habe ich schon ein paar Sachen vorinstalliert. Also ich habe jetzt einfach mal viel zu viel Geld ausgegeben für ein Spiel, was ich vielleicht nie beenden werde und habe mir auch Elden Ring gekauft.
Oh Gott.
Genau, weil ich einem Freund versprochen habe, da jetzt endlich mal reinzuschauen. Ich dachte, komm, ich habe dann die Zeit, dann machen wir das mal. Und dann habe ich aber gestern, nachdem ich einen Artikel von Rainer Siegel gelesen habe und dass auch einige von uns im Discord besprochen haben, dass, jetzt sag nochmal eben hier.
Das Add-on dafür, oder?
Nee, dieses Dingens, dieses kleine Spiel von dem Deep Rock Galactic Survivor, heißt das so?
Ja. Ach so, Deep Rock Galactic.
Und da bei Survivor, das ist ja dieser neue Mini-Ableger, der quasi ein Vampire Survivor Klon ist, aber natürlich viel geiler aussieht und genau so viel mehr Interaktion bietet, dass man nicht das Gefühl hat, nur ein laufender Bullet Hell zu sein. Also du läufst da auch rum, bist halt so ein kleiner Zwerg, schießt in alle Richtungen, musst aber währenddessen so Erze abbauen, um weiterzukommen. Und das heißt, Aha. Es ist ein bisschen taktischer und hat auch Aha. So Minimissionen. Und ich habe das gestern nur 20 Minuten gespielt und dann weggelegt, damit ich das mir nicht schon vorher alles wegspiele. Weil Rainer schrieb mir bei Blue Sky auch, als ich sagte, hab's direkt gekauft nach dem Artikel, sagte er, ja, dann sag dein Wochenende mal auf Wiedersehen. das hat einen tatsächlich sofort reingezogen. Und dann habe ich gedacht, cool, das lasse ich bis Montag liegen. Es kann also sein, dass ich Elden Ring nie anfassen werde und nur das spiele.
Du verpasst nichts. Also ich bin, Vampire Survivors habe ich für mich vor ein paar Monaten mal angezockt, als es so diesen Hype hatte und fand das total dämlich und langweilig. Und jetzt bin ich in den letzten Monaten durch Frau auf Brotato mal gekommen, weil sie das die ganze Zeit am Zocken war auf meinem Steam Deck. Und ich dann sagte, okay, ich probiere auch mal ein, zwei Runden. Länger hat es mich auch nicht gehalten, aber zum Zusehen macht es einfach total viel Spaß. Was ich nur nicht verstehe, ist einfach, du schießt ja nicht selber. Du läufst rum. Es geht eigentlich darum, bessere Items zu kriegen und rumzulaufen, aber du schießt nicht selber.
Genau, du weichst im Grunde aus.
Ja, ja, kann man so sagen, ja. Naja, gut, wie dem auch sei.
Genau, das ist halt in diesem Deep Rock Galactic Survivor, wenn das der Titel ist, ein bisschen anders, dadurch, dass du, wie gesagt, noch diese Abbaumechanik hast und dann kommen manchmal so Funksprüche, dass ein Landeplatz geschaffen werden muss, damit die dir Nachschub schicken können und so. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Aktion gegeben. Mal gucken. Also, wie gesagt, bisher fand ich das sehr, sehr cool. Ansonsten habe ich nur Fortnite mit meinem Sohn gespielt und mit meiner Frau alle zusammen. Die schaffen es ja auch ehrlich. Ich meine, das muss man ja sagen, ne? Das Spiel ist halt so ganz lustig und auch dieser Lego-Modus macht Spaß. Was die da an Lizenzen reinballern, ne? Die, jetzt sind gerade Turtles drin, damit kriegen die halt meine dumme 80er, 90er Jahre Kinderseele leider sofort. Da, naja.
Ja, die sind ja auch nicht doof und die haben die Kohle. Ja, ja, ne?
Genau. Und du, was spielst du denn so?
Ich bin mal wieder deinen Tipps gefolgt und wie immer hast du einen hervorzüglichen Geschmack. Auf dem Game Pass spiele ich, habe ich ja letzten Monat Incolinati gezockt und dann habe ich von dir den Tipp bekommen, mal Turnip Boy Rob the Bank anzuspielen. Mhm. Und jetzt beim zweiten Mal bin ich drauf hängen geblieben. Ich weiß, ich habe es mal eine Woche probiert und dann war es nicht so meins. Aber jetzt bin ich irgendwie drauf hängen geblieben, bin auch bis ganz vorm Ende. Und jetzt hier, ja, jetzt in der Klinik macht es nicht so viel Sinn, das Ganze zu beenden über den Game Pass. Aber es ist ein großer Spaß auf jeden Fall. Und jetzt hier, während ich in der Klinik bin, spiele ich gerade Need for Speed Underground 2. Wir erinnern uns 2005, 2006. Ich hatte noch irgendwo ein altes ISO-File rumfliegen von meiner DVD früher. Das Ding habe ich mir dann auf Steam Deck gemacht und spiele das halt und es läuft hervorragend natürlich und ich habe damit große Freude. Klar, man muss sagen, also ich weiß, damals ging mir das überhaupt nicht auf die Nerven, aber heute sind, wie viele Songs sind da drauf? 10, 12? Also, also boah, man ist echt, also damals, ja, aber jetzt, wenn man die Songs eh schon kennt und dann geht das Gedudel, immer dasselbe Gedudel, das reicht halt auch irgendwann. Aber nee, ich hab da auch großen Spaß mit, bin aber auch froh, wenn ich wieder zu Hause bin, da den Game Pass nochmal weiter auszukosten. Genau, ja, das ist es so von meiner Seite.
Prima.
Und dabei können wir es auch lassen und reinstarten, oder?
Starten wir in eine Folge 12.
Community-Geplauder.
Community-Geplauder, der erste Block. Lieber Till, wie ist es derzeit bei uns?
Tatsächlich, das ist so ein bisschen komische Situation. Es ist recht viel los im Forum. Also ich kann nahezu jeden zweiten Tag da reingucken und da hat jemand was geschrieben, dann kann man antworten. Aber es findet sich wenig Futter für so ein Community-Geplauder. Weil, das sagst du ja auch gerade im Vorgespräch schon, es wird halt, also was ja schön ist, dass wir anscheinend auch andere Themen, aber es wird so viel über andere Dinge geredet, nicht über Spiele. Und wenn es um Spiele geht, selten um steile Thesen, sondern da wird halt so ein bisschen hin und her geplaudert.
Ja gut, aber das Gute ist bei den steilen Thesen, dann bin ich immer noch derjenige, der da was zu sagen hat. Nee, aber ja, es ist gerade so ein bisschen, dass es nicht nur um Spiele geht, ne? Also wir reden über alles und auch aktiv, finde ich. Ich finde, das Forum ist schön aktiv gerade.
Genau.
Aber es geht nicht nur um Spiele, um Computerspiele. Es herrscht auch bei vielen Dingen Einigkeit und ja. Aber wir können ja einfach mal gucken. Und du hast mich darum gebeten, dass ich mal die Vorlage mache.
Genau, hau du mal einen raus.
Mache ich. Und dann möchte ich mit was sehr selbstbezogen anfangen, denn ich habe ja mit dem lieben Edgar eine Aufnahme zu dem Gürtel der Schmerzen von ihm gemacht, wo wir die Top 10 unserer schlechtesten Spiele des letzten Jahres durchgegangen sind, also von der Top 10 bis zur Top 1 und auf Top 1 war Starfield. Und Starfield hat mit einem großen Abstand gewonnen, also gewonnen in Anführungszeichen, sich den ersten Platz geholt. Und Till, ich habe dich da oft zitiert und ich würde tatsächlich nochmal deine Perspektive hören. Also ich habe dich die ganze Zeit in Erinnerung, dass du sagst, nee, aber dass du auf jeden Fall viel Spaß trotzdem mit Starfield hast. Aber ich habe dich auch im Kopf, dass du sagst, okay, ich habe es jetzt ein paar Monate nicht angefasst und ich vermisse es auch irgendwie nicht. Kannst du mal nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie was denkst du über diesen ersten Platz von Starfield? Hat es das auch wirklich verdient, auch im Vergleich zu den anderen Spielen, die da draufstehen?
Nein, glaube ich eigentlich nicht tatsächlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen Opfer seines eigenen Hypes geworden, dass das halt von Publisher-Seite und von Xbox-Seite und sonst wie und dann von den Fans inklusive mir als das nächste große Ding hochgehalten wurde und dann halt doch nur ein relativ normales Standard-Game geworden ist. Und tatsächlich hat es Fehler, die mir gerade das vermiesen, ne? Also was ich halt auch letztes Mal sagte und im Forum schon schrieb, dass dieses Explorationsding auf dem Planeten für mich so nicht funktioniert, wie die Design sind. Also dass das, was die Stärken von Bethesda waren, da gar nicht so zum Tragen kommt. Jetzt bin ich aber ein bisschen gespannt, weil in der neuen Gain, die habe ich mir auch noch für die Reha aufgehoben, soll ja ein Artikel über Starfield sein, der ja, irgendwer schrieb im Forum, Lust darauf macht, das Spiel doch mal anzufangen. Und vielleicht, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es mir die Lust nochmal zurückbringt, da nochmal reinzuschauen.
Also ich habe Starfield ja eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kann ja auch mit Elder Scrolls und sowas nicht anfangen. Starfield ist bei mir irgendwie abgelegt als Elder Scrolls im Weltraum. Ich hätte aber Lust, da mal reinzuschauen im Game Pass. Allerdings habe ich ja nur den Game Pass Cloud und da sind eigentlich sämtliche 3D-Spiele drauf nicht zu spielen mit. Mhm. Und extra, also ich habe noch eine Windows-Partition irgendwo rumfliegen, vielleicht probiere ich es da mal, aber das finde ich dann wieder okay, da mal reinzugucken.
Ja, also wie gesagt, das ist ja, wenn einem diese Versatzstücke Spaß machen, ist das kein schlechtes Spiel. Deswegen finde ich auch, ich habe ja auch nicht dafür gestimmt im Gürtel der Schmerzen, auch wenn ich enttäuscht war, weil ich trotzdem noch sehe, da gibt es viel Spaß mit. Ich weiß von vielen Leuten, die an sich Bethesda-Fans sind, die das stundenlang spielen, auch wirklich toll fanden. Insofern ist das für mich da ein bisschen, man basht das halt gerne und das, wie gesagt, das ist auch in sich doof und eine Enttäuschung, aber da waren ein paar andere Sachen in der Liste, die hätten dann viel eher den ersten Platz machen können.
Ja, da war also diese Liste, die war sehr potent, sage ich jetzt mal, und man hat aber auch irgendwie gemerkt, dass es da viel mit Enttäuschung einherging, ne? Also es ging ja natürlich auch darum, dass Spiele schlecht waren, ne? Auch objektiv gesehen, aber irgendwie war Enttäuschung in dieser durch diese ganze Liste durch irgendwie ein sehr, sehr präsentes Gefühl hatte ich das so.
Ich glaube, das ist ja auch der meiste Spielkiller, diese subjektive Enttäuschung. Ne? Du baust dir vorher eine Sache in deinem Kopf auf, wie das werden wird. Du zahlst dann eventuell auch noch recht viel Geld für so ein Spiel.
Dir wird ja auch viel versprochen.
Genau, und wenn das dann das nicht wird, dann braucht es manchmal eine Zeit, bis du merkst, okay, da ist aber trotzdem ein Spiel, mit dem ich Spaß habe. Und oft, kenne ich von mir auch, packt man so Spiel dann gar nicht mehr an. Und manchmal in der Rückschau denkt man, ja, eigentlich war das gar nicht so schlecht, warum habe ich es nicht weitergespielt? Aber da kommt dann auch, haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen, dieses Überangebot der heutigen Zeit dazu. Ich denke zu Zeiten, als ich noch klein war, wo man dieses berühmte ein Super Nintendo-Spiel im Halbjahr haben durfte, wenn überhaupt.
Ja,
hätte man
genau.
Sich da länger mit auseinandergesetzt und sicher auch eine gute Zeit gehabt.
Ja, ja, absolut. Da bin ich voll bei dir. Und weißt du, und heute denke ich aber auch oft, warum ist Spiel XY jetzt so prominent und erfolgreich? Also du weißt ja, mein Lieblingsbeispiel da ist Elden Ring. Du hast eben davon gesprochen, dass du es jetzt selber mal geholt hast und vielleicht auch mal ganz spannend, das Ding jetzt mal mit einem Jahr Abstand zu spielen. Ne? Aber da kann ich mir wirklich den Hype nicht verständlich machen. Das ist irgendwie... Ja, also das wäre meine Nummer auf jeden Fall unter den Top 5 gewesen, weil gut, ich kann mit dieser Art Spiel auch nicht viel anfangen. Ja, und meine persönliche Nummer 1 wäre tatsächlich Redfall gewesen. Was wäre deine gewesen?
Also ich fände an sich, ich hatte ja für Gollum gestimmt, weil das für mich einfach dieses Ganze drumherum, ne? Also das Spiel an sich, die Geschichte dahinter, wie es dann mit dem Studio weiterging, ist für mich so Inbegriff von Gürtel der Schmerzen gewesen.
Da, ja.
Weil da einfach ganz objektiv quasi einiges im Argen lag.
Ja, 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 das stimmt. Aber ist ja die Frage, okay, was soll denn da jetzt alles in die Bewertung rein? Soll es nur um das Spiel gehen oder auch das Drumherum? Tja, ja. Aber mein Gott, dafür ist so eine Liste ja auch da, damit dass es nicht immer nur um das eine geht. Wie dem auch sei, cool, danke, dass du uns da nochmal ein bisschen aufklärst und was hast du denn Schönes
für uns? Guck mal, das geht im Grunde nahtlos darin über, ist nämlich aus demselben Thread und geht um dasselbe Thema, du hast es gerade auch schon angesprochen und ich habe gedacht, ich zitiere einfach mal dich. Du hattest nämlich geschrieben, die größte Enttäuschung letzten Jahres war für mich ist nach wie vor Arcane. Natürlich Redfall im Allgemeinen, aber Arcane im Besonderen, weil sie entweder irgendeinem bekloppten Trend hinterherrennen oder sich von einem Publisher einlullen lassen. Mhm. Und worüber ich da gerne mit dir sprechen würde, weil du ja auch Arcane-Fan bist und die ein Studio sind, die eigentlich durch eine sehr besondere und eigene Art Spiele zu machen groß geworden sind. Ich möchte das gerne verbinden mit, ich glaube, das war ein Artikel auch von Rainer Siegel, der überhaupt über diese Live Service Games schrieb, weil das, was Arkane da passiert ist mit Redfall, also dass Microsoft gekommen ist und gesagt hat, hier, ihr seid ja jetzt unser Studio, hier habt ihr viel Geld, ihr macht jetzt aber bitte eine Art Spiel, die ihr eigentlich nicht könnt und wo alle eure Fähigkeiten vollkommen hinten überfallen, ist ja genauso auch passiert mit Suicide Squad, was ja von Rocksteady ist, die mit den Batman-Spielen, welche der meiner Meinung nach besten Singleplayer-Action-Spiele gemacht haben, die es überhaupt gibt, wenn man Comic-Fan ist, aber auch allgemein, und denen dann auch gesagt wurde, so, wir brauchen aber jetzt von euch ein Live-Service-Game und all das, was eure Spiele ausmacht, nämlich eine tolle Kampagne, super Stimmung, Charaktere und in sich geschlossene Areale, das dürft ihr aber da nicht machen. Meinst du, Arkane kann sich davon erholen oder wie kommt man da wieder raus?
Meine ich, dass Arkane sich davon erholen kann? Ja, in meiner Meinung ist ja. Also, und zwar, weil ich da nur über Geld spreche. Arkane hat Bethesda im Hintergrund und Microsoft im Hintergrund. Zwei Riesenfirmen mit richtig viel Geld. So. Kann sich Arkane davon erholen? Sie haben das Potenzial, weißt du? Sie wissen, wie man tolle Spiele macht. Sie wissen, wie man Prey macht. Sie wissen, wie man Dishonor macht. Sie wissen, wie man auch mal einen Deathloop in den Sand setzen kann. Ja, sie können sich davon erholen. Werden sich davon erholen? Ich glaube, das ist wenig von Arkane abhängig, sondern von Bethesda und Microsoft. Ich finde das einfach nur, weißt du, das sind so tolle Menschen mit so tollen Visionen, mit so viel Können, mit so viel Potenzial, und ich habe Ehrenhals auf Bethesda und Microsoft, weil sie sich dieses tolle Studio eingekauft haben und dann lassen sie es mit offenen Augen so gegen die Wand rennen. Mhm. Und ich bin enttäuscht von Arkane für das, was sie getan haben, für das, was sie gemacht haben. Ich bin nicht enttäuscht von Microsoft und Bethesda, weil die sind dafür bekannt. Und ich wünsche mir natürlich ein weiteres Prey. Das ist ja vollkommen klar, weil dieses Studio Arkane ist absolut ersatzlos auf dem ganzen Markt. Welches Studio wie Arkane existiert denn? Also welches Spielestudio? Sag es mir. Also mir fällt keins ein. Und ja, werden sie sich davon erholen. Du, ich will stark hoffen, weil mein Geld stecke ich auch weiterhin gerne in Menschen, die Gutes tun, also für mich, ästhetisch natürlich nur, aber die mir helfen, meinen Alltag zu vergessen, die mir helfen, tolle Geschichten zu erleben, die mir helfen, gerne mich diesem Hobby zuzuwenden und so weiter und so fort. Ich bin sehr enttäuscht, auf jeden Fall. Ich muss sagen aber, dass ich Redfall nicht gespielt habe, weil sämtliche Previews wohl zutreffend waren. Ja,
ich habe das 20 Minuten gespielt, das hat mir gereicht.
Ja, siehste. Ja, und sobald Multiplayer draufsteht und Vampire drin sind, bin ich auf jeden Fall raus. Ja, ich bin einfach sehr enttäuscht.
Was mich daran halt so irritiert, du sagtest das ja schon, sehenden Auges.
Ja.
Wir sind halt einfach Fans, wir sind Laien, wir machen uns unsere Gedanken, dass so riesen Multimillionen-Studios, also wo ist in diesem Kalkül da die Fehlrechnung, dass das jetzt mehrere Studios gemacht haben, nicht mehrere Studios, mehrere Oberbosse, die kleinere Studios, die einen eigenen Stil hatten, die was Besonderes konnten, die damit Erfolg hatten, losgeschickt haben, was komplett Widersprüchliches dazu zu machen und gedacht haben, das geht irgendwie auf.
Ich glaube, da geht es einfach um das Kapital, Till. Also ich bin niemand, der schnell mit irgendwelchen Kapitalismus-Sprüchen um sich wirft, weißt du, das ist mir zu billig, ich bin keine 20 mehr. Aber ich glaube, da geht es um einen schnellen Taler, weißt du. Und sobald diese Studios das nicht mehr einbringen, die haben dann 1, 2, 3 Spiele Zeit, und wenn es dann nichts mehr bringt, dann werden die wieder abgestoßen.
Ja, aber also, ist der schnelle Taler denn überhaupt da? Also ich meine, Redfall ist ja ein Riesenflop gewesen.
Suicide
Squad ist auch ein ziemlicher Flop. Also da... Ja. Das meine ich halt. Also mittlerweile müsste man doch wissen, das funktioniert nicht.
Ich meine, ich weiß nicht mehr, mit wem haben wir gesprochen. Wir haben mit Christian gesprochen. Und da haben wir auch über Arkane geredet. Und seine Aussage war da ja, dass schon Deathloop davor ein Flop war. Und davor, tendenziell ein Flop für das, was es gekostet hat. Mhm. Ne? Und Arkane-Spiele auch jetzt nie so die Massenhits waren. Dafür waren sie einfach zu nischig, zu speziell vielleicht auch. Eben nicht auf die Masse ausgelegt. Natürlich in technischer Hinsicht schon, aber von den Spielideen eben nicht. Man musste, das waren schon Spiele, denen man sich auch widmen sollte und musste, so, ne? Ja, und vielleicht war Vampire, wie heißt es? Redfall, nicht Survivors, Quatsch. Vielleicht war Redfall eben ein Versuch, eine Arcane-Grundidee mit dem großen Geld zu verbinden, nämlich eben Multiplayer. Und trotzdem irgendwie noch, ja, weiß ich nicht, das, was Arcane kann, tolle Geschichten erzählen oder Charaktere oder irgendwas, irgendwie das miteinander in Verbindung zu bringen, auch wenn das im Nachhinein überhaupt nicht geklappt hat. Also das generisch sein hat dieses Spiel ja wohl ausgezeichnet, ne? Ja, also das kann ich mir nur vorstellen. Also Arcane hat sich, glaube ich, keinen Gefallen mit diesem Spiel getan, aber ich glaube schon Gefallen damit getan, Bethesda im Rücken zu haben. Das denke ich schon, wenn es ums Kapital geht. Mhm. Aber
naja, hoffen wir mal, dass es für die nochmal eine gute Zukunft gibt. Auch wenn ich selber jetzt, die Spiele waren nie so mein Ding, ich fand es aber immer spannend und interessant, was sie gemacht haben, und ich freue mich ja auch einfach, wenn es unterschiedliche Dinge im Spielebereich gibt. Also ich bin ja so jemand, ich schaue halt überall gern mal rein, auch wenn ich es dann nicht fertig spiele. Und die fand ich immer spannend. Also.
Ja, absolut, absolut. Tja, und ich bin auch eigentlich überhaupt kein traditioneller Arcane-Typ, weißt du, ich habe keine Ahnung von Questen und Rollenspielen und so, und die waren aber immer total zugänglich für einen Typen wie mich. Ja, ich bin da bei dir, also ich hoffe auch aufs Beste, würde aber jetzt tatsächlich das Thema gerne wechseln, weil es ist auch mit mir, es ist für mich auch ein tiefer, tiefer Schmerz. Und zwar komme ich jetzt zu Superlevel, der anderen Seite, die wir alle sehr gerne lesen, von unserem geliebten Sofakissen, von unserem geliebten Daniel Ziegner. Nicht nur von ihm, aber der da einer der Chefs ist. Und diesmal geht's aber auch über einen Artikel von ihm. Und zwar geht's darum, dass die Ampel wohl dabei ist zu beschließen, dass demnächst Spiele, die Lootboxen bzw. Glücksspiel-Inventar-Elemente haben, besonders gekennzeichnet werden müssen. Und klar, das kann vielleicht zum einen aus Jugendschutz sein, zum anderen aber auch zum Schutz vor ganz normalen, also für ganz normale Menschen, weil Glücksspielsucht ist immer Glücksspielsucht, ne? Und wir wissen ja alle, wo das anfangen kann und wo es aufhört. Und die müssen also in Zukunft gekennzeichnet sein, ansonsten dürfen sie nicht mehr vertrieben werden. Und ich finde, das ist, liebe Ampel, eine wunderbare Sache. Also eben wunderbare Sache im Sinne von, ich finde, das ist nötig. Ich finde, das ist gut. Ich für jemanden, der sich für Computerspiele interessiert, so finde ich das absolut nachvollziehbar und gut.
Ja, definitiv. Ich finde das auch gut. Ich habe zum Glück ja selber kein Spiel, was ich spiele, wo Lootboxen wirklich Teil sind. Jetzt ist ja bei diesem Fortnite-Hype von meinem Sohn, das sind ja keine wirklichen Lootboxen, das ist ja wirklich nur Kosmetik, aber selbst da sehe ich, dass diese Mechanismen funktionieren, ne? Also wenn da irgendwas reinkommt, was er cool findet, ist das oft ein harter Kampf, dass wir sagen, ja, Alter, hier wird kein Taschengeld für so einen Scheiß ausgegeben. Ne? Wir haben ihm natürlich erlaubt, weil du kannst das auch nicht komplett verbieten. Hier ne, zum Geburtstag gibt es dann so eine Guthabenkarte für Xbox und dann baller die halt in diesen scheiß Shop und kauft dir Kostümchen, aber ich habe es halt quasi verboten, da jetzt das wöchentliche Taschengeld alles Epic zukommen zu lassen.
Auf jeden Fall, ich meine, du bist natürlich auch Elternteil, ja, also es muss ja an dir liegen, da auch die Verbote zu verhängen und du bist ja auch dafür da, um dein Kind zu schützen und also zum einen meine ich zu wissen, dass ich als Kind dafür bestimmt auch viel anfälliger war oder dass Kinder dafür anfälliger sind. Zum anderen weiß ich aber auch, was Gruppendruck und der Geilste in der Klasse sein wollen bedeutet, ne?
Ja, genau. Also das merkst du ja, wenn die halt in der Gruppe spielen, ne, und einer sagt, boah, ich habe hier den coolen, jetzt gibt's halt gerade, wie gesagt, diese Turtles da, ne? Ich habe hier den coolen Turtles so und so Skin und der, und ich denke mir so, Leute, das ändert ja an eurem Spiel nichts, ne? Also das ist ja an sich das Gute, das Spiel funktioniert ja 1:1 gleich, ob du jetzt grün oder blau oder rosa bist. Du hast halt keinen Vorteil davon. Und trotzdem will da jeder immer den coolsten und seltensten Skin und sonst wie. Das ist schon irre. Also ich meine, ist ja auch kein Wunder, dass das funktioniert. Und jetzt bin ich halt froh, dass das bei uns nicht so ein Spiel ist wie bei FIFA oder so, wo du wirklich durch diese Lootboxen dir eine bessere Mannschaft zusammenstellen kannst, wo der Anreiz noch viel größer ist, da doch nochmal zuzugreifen und doch nochmal.
Woher kommt das? Also ich habe ja eben schon mal aufgeworfen beim Fall von Arcane, dass der schnelle Taler dafür verantwortlich ist, dass die Redfall in den Sand gesetzt haben. Und ich würde jetzt auch wieder denken, okay, dass Großkonzerne so wenig Probleme damit haben, Kinder und schwerkranke Menschen so von sich abhängig zu machen, das liegt wohl auch wieder am Taler, weil Moral ist da nichts zu erklären, wenn du mich fragst.
Nee, daran siehst du ja auch, dass dieser Mobile-Markt zu 99% von diesen Free-to-Play-Scheißsachen regiert wird, wo es nur darum geht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen für, wenn du jetzt 5 Euro zahlst, kannst du direkt weiterspielen, anstatt diese 2 Stunden Wartezeit zu überbrücken, wie bei Candy Crush und dergleichen. Und das bringt halt das große Geld rein, ne? Das ist ja was, da haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen, das passiert quasi abseits von unserem Wissen, obwohl wir uns ja als Videospielfans sehen und das eigentlich der viel größere Videospielmarkt ist, geldmäßig, der gerade weltweit läuft. Und da ist nur Kalkül und Dollar hinter und da ist nichts mit Moral. Ich fürchte die Moral, aber das wird halt sehr schnell ausgestellt und wird dann ja sogar, da war doch jetzt, ich krieg's nicht ganz zusammen, dieses Gerichtsurteil, wo sich die Anwälte von irgendeiner dieser Lootboxen, vielleicht war das auch im Artikel, sogar verteidigt haben, dass das Geld, was man da kauft, gar keine echte Währung sein, sie das auch jederzeit einfach nullen können, weil man nicht eine Währung kauft, sondern nur die Idee einer Währung. Das steht ja sogar in den Klauseln. Also das ist vollkommen
nihilistisch
und asozial. Und, ja.
Das ist doch pervers. Ich gehe doch für mein Geld arbeiten, um was dafür zu bekommen. Also eine Wohnung, Essen, Dinge, die mein Leben sinnvoll machen, ja. Und also es ist pervers. Da sollte es aufhören.
Ich finde es auch schon wieder. Ist auf jeden Fall ein guter Artikel, den sollte man lesen. Wie immer, wir sagen das ja jedes Mal. Superlevel sollte man überhaupt lesen. Die Taktfrequenz ist bei denen jetzt nicht so hoch, aber das ist gerade gut, weil die bringen nur was raus, wenn es wirklich Hand und Fuß hat, und muss sagen, toll.
Ich finde auch. Also ich lese da immer noch gerne. Gerade ist ein bisschen weniger Output. Ich habe aber auch gelesen, dass da nicht viel Geld springen kann. Und liebe Leute, wir haben es am Wasted gesehen. Unterstützt, wo ihr könnt, wenn ihr gerne lest und auch so um den freien Journalismus in unserem Metier weiter aufrechterhalten zu können, um Artikel von Daniel und seiner ganzen Zunft weiter, ja. Weiter.
Genau, lieber da rein Geld stecken als in Lootboxen.
Absolut, 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 weil da weiß man, was man bekommt. So, Story Ende, kommen wir zu dir.
Genau, so, ich habe eine Kleinigkeit, die bezieht sich nochmal auf ein paar Dinge, die wir auch eben gesagt haben. Ich habe mal bei uns durch den Discord geguckt. Wir haben ja von M10Z einen Discord, wo ab und zu auch mal ein bisschen was passiert. Und da schrieb Luca, bezogen auf den Game Pass, wofür bezahle ich eigentlich den Game Pass? Und hat dann einen Screenshot der aktuell veröffentlichten Spiele und schreit, der hätte sich für ihn unironisch bisher null gelohnt. Er wird jetzt mal ein Spiel noch testen, aber eigentlich wäre das nichts für ihn. Ich wollte das als Aufhänger nehmen. Was ich an dem Game Pass so cool finde, als jemand, der so wie ich, da habe ich eben schon mal gesagt, so breit an Spielen interessiert ist, ohne sie alle unbedingt durchspielen zu wollen, ist diese Möglichkeit, überall mal reinzugucken. Weil da habe ich schon mal drüber gesprochen, mein Interesse an Videospielen ist oft eher von oben drauf oder objektiv als die einzelnen Spiele an sich. Also ich finde, dass das Videospiel an sich und wie verschiedene Spiele funktionieren, habe ich oft mehr Spaß dran, als tatsächlich ein Spiel lange zu spielen. Und da ist dieses Modell Game Pass halt vollkommen faszinierend, weil ich einfach in jedes Genre mal reingucken kann, ohne mich direkt in Unkosten stürzen zu müssen. Dass man vielleicht, wenn man da anders rangeht und nicht sagt, ich buche den, weil ich jeden Monat mein Lieblingsspiel bekommen will, sondern ich buche den, um einen Überblick über das, was gerade in der Videospielewelt passiert zu haben.
Auf jeden Fall. Und ich muss natürlich auch sagen, dann denke ich mir, warum sollte man sich überhaupt den Game Pass anschaffen? Also mit der Art und Weise wird man da natürlich nicht glücklich. Und jetzt mit dem, also wie ich schon sagte, ich spiele es nur über Cloud, weil ich halt nur auf Linux unterwegs bin. Das ist natürlich ein bisschen schade, und aber was will man machen? Ich kriege da trotzdem über 200 Spiele geboten, und das ist natürlich herrlich, weil ich muss auch nichts dafür installieren. Ich brauche nur auf Spielen klicken und bin direkt drin und sehe, woraus der aktuelle Hype besteht, oder entdecke Spiele komplett neu. Wie gesagt, das Inculinati, das ist absolut nicht mein Genre. Turnip Boy ist absolut nicht mein Genre. Und ich habe zig Stunden Spaß mit diesen Spielen. Und ich bin total froh, die über den Game Pass entdeckt zu haben. Und der Game Pass, der hat sich bei mir auch erst im zweiten Anlauf bewährt gemacht. Mhm. Dann aber jetzt gerade auf dem Steam Deck. Die Kombi ist absolutes Gold. Und da aber total. Also da denke ich mir jetzt gerade, ja, Steam, wenn Microsoft noch eine Linux-App rausbringen würde und da dran bleibt, dann,
das wäre so gut.
Das wäre richtig gut, ne? Und weil im Endeffekt, ich besitze die Spiele auf Steam ja auch nicht, sondern ich habe ein Recht auf diese Spiele, sie runterzuladen. So ist das, meine ich, in meinem Kopf, ne? Also ich habe ja keine DVDs zu Hause, also ist es wie im Game Pass. Und von daher, da denke ich mir, ja, Steam, da müsst ihr jetzt mal gucken, dass ihr da auch irgendwie ein bisschen mehr in die Richtung geht, weil ich bin Fan von diesem Game Pass Modell geworden und ja.
Ja, vor allem, weil ich hatte das auch bei uns im Discord kurz angeschrieben, dass ich diese Resident Evils, die neueren, mal reingucken wollte. Ne? Jetzt bin ich riesen Horror-Fan, was Filme angeht. Bei Spielen habe ich einfach oft zu sehr Angst, weil ich dann ja selber nach vorne gehen muss. Also ich bleib dann einfach stehen. Das geht im Film ja nicht. Aber da die im Game Pass sind, kann ich da halt mal 2-3 Stunden reinspielen, so ein Gefühl für das Spiel entwickeln und bin dann aber auch nicht traurig, wenn ich es nicht durchspiele. Und das finde ich halt super, weil ich will ja, wenn ich Artikel lese, wenn ich andere Podcasts höre und die sprechen über Dinge, macht es natürlich oft mehr Spaß, wenn ich so ein bisschen weiß, worum geht's da eigentlich. Und durch dieses Entdecken habe ich ja auch manchmal Spiele entdeckt, wo ich vorher gedacht hätte, ach, das ist vielleicht gar nicht so mein Ding.
Ja, absolut, genau das.
Ich wollte jetzt zum Beispiel auch nochmal Frostpunk ausprobieren, das war, glaube ich, auch im Game Pass.
Hast du das schon gespielt?
Nee, ich habe das, glaube ich, einmal gestartet, aber das könnte mir auch zu tiefschürfend und sonst wie sein, aber das ist halt so eine Möglichkeit. Das klingt immer spannend und jetzt schrieb nochmal jemand im Forum, dass er da auch viel Zeit drin hat und jetzt kam ja dieser zweite Teil. Das würde ich dann auch darüber ausprobieren, so ohne Reue.
Absolut, absolut. Und dafür ist der Game Pass eben total klasse. Also ich meine, es hat keiner Probleme damit, sich auf Netflix oder Amazon Prime Serien anzugucken, aber bei Spielen, da wird dann wieder gejammert. Das kann ich auch nicht so ganz verstehen. Aber ja, mein Gott.
Ich kann diesen Grundgedanken, dass Leute sagen, ich möchte die Spiele besitzen, aber ich meine, seien wir mal ehrlich, an dem Punkt sind wir halt nicht mehr. Wie du sagst, ist es selbst auf Steam nicht mehr möglich.
Wann hat denn das letzte Mal jemand von uns eine DVD gekauft?
Ich glaube, also, Bormiolio macht das ab und
ja,
zu.
Ja, aber welches aktuelle Spiel passt noch auf eine DVD? Genau. Ja, dann brauchst du direkt einen Blu-ray-Player.
Also ich fürchte auch, dass wir uns von dieser Idee, das besitzen zu können, einfach verabschieden müssen. Und dann habe ich lieber eine große Auswahl und kann einfach überall mal reintauchen und habe eine gute Zeit.
Ja, da bin ich jetzt auch überzeugter Fan. Genau so sieht's aus.
Gut, hast du noch eine Kleinigkeit, die wir uns hangeln können?
Ich habe noch einige Kleinigkeiten, mein
Geil.
Freund. Ich würde jetzt gerne weitermachen, auch wieder nicht direkt bei uns im Forum, sondern von einer anderen Seite, auf die ich jetzt gekommen bin, über Blue Sky tatsächlich. Wir haben ja schon, du und ich haben beide, glaube ich, gemerkt, dass Blue Sky das bessere Twitter ist, mit vielen tollen Menschen, die da schreiben, vielen tollen Autoren auch, schreibenden Menschen. Und ich habe über Blue Sky die Seite Videospielgeschichten gefunden und die haben
sehr schöne Seite.
Oder ist richtig geile Seite und die machen was Ähnliches wie wir, nämlich Content ohne dafür Geld zu wollen mit tollen schreibenden Menschen, machen auch Podcasts oder YouTube-Videos oder. Also meine Empfehlung geht raus: videospielgeschichten.de. Was nehme ich denn da jetzt? Ich habe da zwei Artikel. Ich nehme mir vielleicht den, wo du vielleicht und ich vielleicht besser mit vielleicht mehr zu sagen können. Und zwar von dem tollen Autor Kevin Puschak heißt er. Und der macht so allgemeine Artikel, wie wir sie auch von Superlevel können, aber mit tollen, interessanten, persönlichen Geschichten. Und da hatte er jetzt einen Artikel geschrieben, wie seine Mutter auf einmal auf, ich glaube, der heißt Meine Mutter und Animal Crossing. Und er beschreibt, wie er vom Zockerkind, das immer von seinen Eltern dann ausgeschimpft wurde, dass er so viel über vor dem Computer hängt, auf einmal zu dem Sohn wurde, dem schreibenden Sohn natürlich, aber dem Sohn wurde, der jetzt ganz anders gesehen wird, weil seine Mutter jetzt über die Jahre auf Animal Crossing geworden ist. Und er schreibt in dem Artikel, dass zuerst sein Vater eine Switch hatte und auf einmal wollte die Mutter die nicht mehr weglegen und jetzt spielt sie den ganzen Tag Animal Crossing. Und das finde ich so eine schöne, herzliche Geschichte. Und er hat ein Bild von sich und seiner Mutter auf der Couch noch dann über den Artikel angehangen. Ihr Gesicht ist verpixelt, keine Sorge. Aber das, finde ich, ist wirklich eine schöne persönliche Geschichte von diesem Menschen und es erinnert mich so leicht an meine Mutter. Wir hatten nie das tolle Verhältnis, es wird jetzt gerade besser in den letzten paar Jahren, aber die Mutter, die spielt halt abends ihre Sudokus und keine Ahnung was, nicht Animal Crossing, aber so, ne, sie ist trotzdem eine Zockerin irgendwie geworden. Ja, weiß nicht, kannst du damit was anfangen?
Ja, ich finde das schön. Ich hatte das auch nie so, also mein Vater hatte immer irgendwie eine Faszination für Videospiele, habe ich gemerkt. Also ich habe bei dem als auf dem Praxisrechner damals Leisure Suit Larry das erste Mal gespielt. Der hatte, das war eine ganz tolle Erfahrung für mich, weil der halt in zwei Räumen in der Praxis Rechner hatte, der, als ich sehr klein war, so ein Spiel, wo man nur mit so Linien so Flugzeuge flog und sich abschoss, aber über LAN dann gespielt hat. Der hat das nie groß verfolgt. Also hat sich dann mal Myst gekauft, was so Eltern halt zu der Zeit gemacht haben. Hat dann, weil er großer Douglas Adams-Fans ist, sich dieses Douglas Adams Point-and-Click-Adventure geholt, an dem wir alle verzweifelt sind. Aber hat nie, also der hat nie richtig viel gespielt, weil er, glaube ich, noch so in so einem Mindset war, dass das eigentlich kein richtiges Hobby ist. Aber du merktest, dass er das doch immer cool fand. Also wir hatten dann auch Prince of Persia, das allererste, hatte er dann auf dem Rechner. Also er hat das in der Praxis immer gemacht. Nicht zu Hause, wo seine Frau das sah, sondern hat uns dann immer in die Praxis geholt. Und dann, da durfte ich dann Prince of Persia zeigen. Oder halt noch über dieses BTX-Netz, bevor es richtiges Internet gab, Online-Karate-Champion und so. Also da habe ich schon immer gemerkt, der fand das faszinierend und hat auch bei uns immer mal gern zugeguckt, aber leider nie. Ansonsten sind wir ja hobbymäßig sehr gleich gewesen. Mein Vater ging halt wirklich zwei, dreimal im Monat ins Kino und sammelte Musik mehr als ich. Das wäre halt so das glorreiche Dritte gewesen, wenn wir auch so beide zusammen Videospiele gespielt hätten. Aber die Faszination habe ich schon gesehen. Ich glaube, dass unsere Elterngeneration da auch schon, wenn die Videospiele früher schon diesen Stand gehabt hätten wie jetzt, weil ich meine, es ist immer noch so ein bisschen verpönt, aber eigentlich ist es ja, spielt fast jeder durch Handys und so, wäre das anders gekommen. Bei meinem Vater zumindest.
Ich glaube, auch bei den Vätern ist es halt auch so, dass früher vor allen Dingen das technische Interesse im Vordergrund stand, im Gegensatz zu den Spielen. Also wie funktioniert ein Computer, wie ist das mit dem mit den Programmiersprachen und so weiter und so fort. Ich bin zu jung dafür. Du wirst es vielleicht, wo du auch gerade sagst, bitte X-Netz und so, vielleicht hast du das noch miterlebt, aber das ist immer so ein Eindruck, den ich habe, wenn Freunde von ihren Vätern erzählen.
Ja, nee, also ja, der fand das spannend, aber mein Vater war nicht so richtig technisch versiert. Der hat sich immer so ein bisschen informiert, aber der war jetzt nie jemand, der mit dem Computer so richtig gut umgehen konnte. Also ich habe sehr viele verrückte Programme von seinen PCs holen müssen, von denen er sich beraten lassen hat, die wären richtig wichtig gegen Viren und sonst wie. Und nachher hat er nur einen langsamen Computer mit irgendwelchen Gedöns. Das ging bis ins hohe Alter so, dass er auch auf dem Handy plötzlich irgendwelche Virenscanner und sonst wie. Also ja, das heißt, er hatte irgendwie, also er wusste wahrscheinlich mehr als viele seiner Kumpels, aber war jetzt kein IT-affiner Mensch.
Aber ich habe das Gefühl, dass sich das trotzdem ändert. Also es mag, glaube ich, spätestens mit unserer Generation, mit deiner und meiner Till jetzt komplett anders werden, dass wir anders auf Spielen am Computer gucken als unsere Eltern. Aber was Kevin Puczak da schrieb mit seiner Mutter, die jetzt anfängt zum Animal Crossing, also zum einen sehen wir die großen Hersteller wie Nintendo, die jetzt andere Spiele machen, eben auch um ältere Menschen zum Spielen zu kriegen oder dass sie Spaß daran finden. Zum anderen, weil vielleicht aber auch die Mütter, die ja eh immer nicht so sehr auf ihrer Meinung hängen wie Väter, meiner Meinung nach, sie vielleicht auch da offener werden, weil es vielleicht nicht mehr so tabuisiert ist wie früher.
Ja, das ist aber auch unterschiedlich. Also ich merke ja jetzt noch bei den Klassenkameraden meines Sohnes, da bin ich halt immer der Go-To-Mann bei den Eltern, wenn dann die Kinder auch irgendwas zocken wollen, ne? Weil die halt wissen, das ist mein Hobby und das auch mitkriegen, dass Theo da schon einiges darf. Und da muss ich immer noch viel erklären, Weil dann sagen die, ja, sollen wir eine Konsole kaufen oder ein PC? Ist ein PC nicht sinnvoller, weil da kann man auch vernünftige Sachen mitmachen? Also das gibt's halt immer noch, ne? Und das auch, ja, wir sind ja eigentlich nicht so für dieses Spielen, wird dann gesagt. Also das ist schon traurig, dass das, die Kinder dürfen stundenlang vom Fernseher hängen
oder YouTube gucken,
aber sobald sie irgendwie aktiv was tun, was eigentlich meiner Meinung nach viel besser ist, dann ist das dieses Spielen und dann ist das nicht gut.
Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht vermutet.
Das ist also immer noch. Das ist einfach noch so. Und dann gleichzeitig ist es halt ganz faszinierend, dass zum Beispiel, ich hab halt meinem Sohn dann erlaubt, Fortnite zu spielen, war selber der Meinung, das wäre ein bisschen zu früh, aber ist okay. Und dann sagte eine andere Mutter von seinem Freund, ja, der will das auch unbedingt spielen, aber das ist ja mit Schießen, da halte ich nichts von. Und bei uns ist aber ja so, es gibt relativ feste Zeiten, wann gespielt werden darf. Ne? In der Woche halt nur so und so lange, weil es muss noch Zeit für was anderes sein. Und dieses andere Kind, was halt nichts mit Schießen spielen darf, darf aber dafür von mittags bis abends einfach durchgehend zocken. Und verstehe ich da manchmal nicht diese, wo da die Prioritäten liegen.
Ja, ich ja sowieso nicht. Wie du weißt, habe ich keine Kinder. Ich hätte nur gedacht, ja, von der Ableitung, dass es hier und da mal Mütter gibt, die cooler werden. Das ist.
Ja, gibt's bestimmt. Also ich meine, meine Frau sitzt seit Wochen daran, um mehr epische Siege bei Fortnite anzuhäufen und
ja, arbeitet
in ihrer Kill-Death-Ratio. Also,
ihr seid halt die coolen Eltern.
Genau. Oder aus Sicht der anderen Eltern vielleicht auch nicht. Mal sehen.
Ja, mal sehen. Okay, ja, also das war mir noch aufgefallen. Videospielgeschichten.de, eine tolle Seite. Hingehen, Leute, und abonnieren oder was auch immer man da sagt. Ja, Till, darf ich dich fragen?
Ja, dann lasse ich noch mal eine Stimme aus dem Forum hier ansprechen, von unserem geschätzten PK Kenball, den wir ja auch auf dem
super Kerl,
den wir ja also ich im Sommer schon getroffen habe, du ja auch bei dem netten Abend bei der Lesung von Christian und Christian.
Ja.
Ein wirklich super Typ, super Forenmitglied. Er schreibt hier in Abstimmung, wer hat den Jahresgürtel? Soll das wirklich dieses über den grünen Klee gelobte Spielejahr 2023 gewesen sein? Bin nicht überzeugt. Und tatsächlich, ja, also wenn man sich diese Spiele so anguckt, ist das wirklich alles die absolute Obersahne oder überschatteten da einfach zwei, drei Spiele, die halt für alle begeisternd waren?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es das nicht. Für mich war das gehypteste Spielejahr aller Zeiten, weil da, wie viele Hypes kamen denn da raus? Ich glaube, es kam Zelda raus, Baldur's Gate kam raus. Und es kam so viel Kram raus, aber nichts, was mich wirklich interessiert hat. Also für mich waren die interessanten Spiele durch die Bank Indie-Titel. Für mich war das overhypedeste Spielejahr ganz einfach. Also ich weiß, dass in den Medien oft gestanden hat, dass es das tollste Spielejahr aller Zeiten gewesen sein soll oder seit langem. Aber ich kann mit dem Label nicht viel anfangen. Wie ist es bei dir?
Also ich meine, hier kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Einmal haben wir einfach übers Jahr gesehen vielleicht auch sehr bescheuerte Titel in den Gürtel geholt.
Ja, ja, das sowieso.
Weswegen das natürlich dann nochmal anders wirkt als das, was tatsächlich erschienen ist in dem Jahr. Also, ne, ich bin ja nicht ganz unschuld selber an diesem Robocop. Wobei ich das gerade spiele, ne, es macht so einen Spaß. Es ist stumpf, aber es macht so einen Spaß, das Spiel.
Aber sorry, das ist doch ein cooles Spiel. Ich will doch kein Baldur's Gate zocken, wo ich doch eh schon überall lesen kann, wie es ist, wie es sein soll und bla bla bla, sondern lieber ein Robocop, wo ich vorher noch nie irgendwie meine Finger dran gehabt habe. Sorry, ist für mich weitaus interessanter als irgendeiner von den anderen Gürtelträgern.
Also tatsächlich, Baldur's Gate, ich weiß, dass ich das wahrscheinlich nie so tief spielen werde. Wenn ich da Spaß dran hätte, hätte ich da riesen Bock drauf. Ich finde, alles, was man darüber liest, ist das gerechtfertigt, dass das den Jahresgürtel hat und dass das für viele, die diesem Genre anhängen, das für eins der besten Spielejahre macht. Weil, ich meine, überleg mal, wie lange ist da nichts gekommen, dann kommt was und auch noch von einem Entwicklerstudio, was jetzt nicht so riesig ist und was nicht Millionen hinter sich hat und die machen ein so faszinierend tolles Spiel, weil alles, was ich darüber lese, finde ich schon richtig gut. Ich weiß nur einfach, ich werde, glaube ich, das nicht
Da hast du natürlich recht, Till, aber dann nimm dir einen von den anderen Gürtelträgern, ja, also
Zelda, ne? Zelda ist, glaube ich, also das war für mich neben dem, was ja Luca auch in einem anderen Thread, oder hat er es im Discord erwähnt? Nee, ich glaube in einem Thread mit Final Fantasy, was auch so aufgebaut wurde und dann einfach nirgendwo mehr Erwähnung fand, ist Zelda für mich so ein anderes Ding, ne? Wie alle schrieben, hier Zelda und oh, wir brauchen nie mehr ein anderes Spiel. Und entweder sind diese Leute alle immer noch in Zelda und deswegen hört man nichts mehr von ihnen und sie tauchen einfach nur mehr auf. Oder aber es ist allen aufgefallen, ach guck mal,
also irgendwie ich hab,
ist das doch nicht so.
Ich ziehe da auch wieder Frau als Vergleich an. Also das erste Breath of the Wild hat die rauf und runter gezockt, Monate. Und dann hat sich Tears of the Kingdom, hieß es ja, glaube ich, hat sie sich auch gekauft und da war die irgendwie nach 2-3 Wochen fertig mit. Also nicht durch, sondern fertig mit. Also nichts Spannendes mehr drin. Es mag, also es gab da ein paar neue Elemente, dieses Bauen in Quests und so. Ja, toll. Aber ja, es ist das, was du sagst. Ne? Es hält die Leute dann doch nicht wieder so lange an der Stange.
Genau, also da scheint wirklich dieses, ich glaube, einmal die Gefühle für den Vorgänger, der ja wirklich einfach neu und toll und sonst wie war. Und dann dieses, weil man da schon sich ja in dem Hype befand, dieses Spielejahr. Hohoho, das heißt, jeder größere Titel muss ja auch quasi,
ja.
Gut, und wenn der dann, ich meine, es wird kein schlechtes Spiel gewesen sein, aber wenn der dann nicht so eine Katastrophe
genau.
für die Menschen ist wie in Starfield, wo dann alle sagen, draufbashen können, dann muss es halt direkt ja in die andere Richtung gehen, damit dieser Spiele-Jahr-Hype gerechtfertigt ist.
Aber dann lass mich dich doch nochmal da gerade ein bisschen festnageln.
Bitte.
Das, also PK Cannonballs Aussage, das soll das tolle Spielejahr gewesen sein. Also lass uns das nochmal nicht auf einzelne Titel beziehen, sondern auf das ganze Jahr. Wärst du dabei? War es das oder war es das nicht?
Also es ist schon ein starkes Jahr. Selbst mit den, wenn ich jetzt hier nur die Gürteltitel lese, ne? Also wie gesagt, Baldur's Gate 3 gerade ausgeführt, warum ich schon finde, dass das gerechtfertigte Titel ist. Zelda, für die Zelda-Fans gut. Dann ist hier Chained Echoes drin, womit ich viel Spaß hatte. Das ist jetzt kein Übertitel, aber einfach für ein Spielejahr, das war ja relativ am Anfang, gutes Spiel. Jagged Alliance 3 ist, glaube ich, auch für alle, die dieses Spiel mögen, das ist ja so ein bisschen sehr in seiner Zeit verhangen, glaube ich, aber wenn man da Bock drauf hat, gutes Spiel. Warhammer möchte ich gerne noch spielen. Auch ein richtig gutes Spiel. Dann haben wir ja so, ja, Dave the Diver spaltet ja die Gemüter, aber du fandest es ganz schlimm. Adrian hat ja nochmal Edgar hat ja nochmal ausgeführt, warum er das doch ziemlich gut findet. Das konnte ich auch nachvollziehen.
Ja, fand ich.
Aber an sich ist es auf jeden Fall auch schon ein besonderes Spiel, sagen wir mal so. Das heißt, allein das, was hier wir in den Gürtel gewählt haben, ist eine hohe Dichte an bemerkenswerten Spielen. Ob die jetzt was für einen sind oder nicht. Ich glaube, als Spielejahr an sich ist das gar nicht schlecht. Und dazu haben wir ja noch Sachen, die dann hier immer auf den zweiten und dritten Plätzen jeden Monat lagen. Also ich war gut beschäftigt und tatsächlich auch mit eher neueren Titeln.
Ja, also da, wenn du es so erzählst, dann bin ich dann auch wieder bei dir. Ne? Da sind vor allen Dingen nicht nur AAA-Produktionen drin gewesen im Gürtel, sage ich jetzt mal. Also wir reden natürlich vor allen Dingen über den Gürtel. Und mittlerweile dürften mich ja auch alle kennen. Also wo alle Juhu rufen, sage ich vor allen Dingen Buhu. Womit ich mich auch oft in die Nessen setze, interessiert mich aber nicht. Und ja, Sachen wie Chained Echoes zum Beispiel, das ist natürlich sehr sympathisch. Ne? Und wenn diese Spiele dann dazu beitragen, dass ein gutes Spieljahr war, dann finde ich das ganz toll. Ganz einfach. Punkt.
Aber insofern, ja, einigen wir uns drauf, es war ein, zumindest aus für das Hobby an sich schon ein ereignisreiches, tolles Jahr.
Nee, da einigen wir uns nicht drauf. Nein.
Okay,
super, lieber Till. Dann würde ich vorschlagen, dass wir es dabei belassen und kommen wir nun zu einer Rubrik, wo keiner von uns Spaß dran hat. Aber kommen wir trotzdem, ist natürlich Quatsch. Nein, immer wieder kommen wir zum bisher zum besten Meme aller bisherigen Zeiten. Und mal gucken, was wir da füreinander haben. Diesmal bist du dran, Till. Ich verspreche es dir immer wieder aufs Neue und ich werde nicht müde. Auch diesmal bist du dran.
Das beste Meme aller bisherigen Zeiten.
Ja, Leute, und jetzt sind wir wieder beim besten Meme aller bisherigen Zeiten.
Wer hat sich diesen Titel
Zeiten
überhaupt ausgedacht?
In einem Meme, keine Ahnung. Gut, aber auch diesmal sind wir wieder fündig geworden, um euch das beste Meme aller bisherigen Zeiten zu präsentieren. Und lieber Till, ich lasse dir an der Stelle mal den Vortritt.
Lassen wir. Ich habe ja letztes Mal auch gewonnen, ausnahmsweise. Und dann.
Ja. Ja, ja, Angeber, ey.
Ich habe mal eins hier, das passt auch dazu, wie wir die letzte Kategorie aufgehört haben. Wir haben ein Meme. Und weil er jetzt ein paar Tage nicht mehr da war, habe ich gedacht, ich hole noch mal unseren Kumpel Fährmann rein. Der hat ein Meme gemacht.
Du Penner. Na gut.
Was denn?
Nix, nix.
Okay, also passend zu dem Jahresgürtel und zu PK Cannonballs Aussage mit dem Spielejahr hat Fährmann das perfekte Meme gemacht. Wir sehen eine jubelnde Menge, überschrieben mit 2023, bestes Spielejahr. Und darunter eine wirklich wortlose, erschütterte Menge mit dem Wort Jahresgürtel. Denn ja, nichts bringt eigentlich das, was wir eben schon gesagt haben, besser auf den Punkt. Wie kann nach diesem Spieljahr oder diesem angeblichen Spieljahr, wie man es nimmt, ein solcher Jahresgürtel zustande kommen?
Ja, und wer ist mal wieder der Autor aller beschreibenden Dinge? Natürlich Fährmann, der Mann der Männer, wenn es darum geht, die Dinge gut zusammenzuwissen. Ja, Fährmann. Also, ja, es ist ein super Meme mal wieder. Es ist genau, wie ich mich fühle, wie ich dir eben beschrieben habe. Also, ich verstehe nicht, beste Spiele, ja. Und ich verstehe, also, ja, keine Ahnung.
Ja, der hat einfach eine Gabe, ne? Also, ich, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass er auch andere Foren mit anderen, vielleicht hat er ja noch ganz andere Hobbys, Rennfahren oder Modellbau und macht auch da Memes in irgendwelchen Foren, weil das darf eigentlich niemandem vorenthalten bleiben.
Auf keinen Fall. Ey, Fährmann, ich bin zumindest ein Riesenfan von dir und der Till bestimmt auch.
So, jetzt darfst du mich begeistern. Was wirfst du ins Rennen?
Ja, Till, gut, wie ich schon sagte, ich kann dir nur zustimmen bei diesem Meme und lieber Till, glaub es oder nicht, ich habe dasselbe genommen.
Oh nein.
Ja, natürlich. Ja, Fährmann, ich habe dasselbe genommen, natürlich. Also,
ja.
Was soll man da noch gegen? 18 Likes, 18 verdammte Likes und Fährmann hat mir wieder den Nagel, die Nägel mit Köpfen gemacht, den Nagel durch die Wand gehauen. Ein super Meme und deswegen, liebe Leute, ist es diesmal so, wir werden natürlich wie immer eine Abstimmung machen, um Till zum Sieg zu verhelfen. Und ich bin froh, dass bis jetzt noch kein Vorschlag kam, dass wir das beste Meme aller bisherigen Zeiten des letzten Jahres nochmal ja, wählen, zwischen allen Memes, die wir letztes Jahr gekürt haben. Weil auch da würde Till natürlich gewinnen.
Ach Quatsch.
Ah, wer weiß es. Naja, aber auf jeden Fall, ja, Till, bleiben wir dabei, oder? Also, tja.
Ja, gut. Also ich meine, das wird ja, ist ja eine relativ leichte Kategorie dann. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, es war in letzter Zeit nicht so viel meme-mäßig los. Jetzt kommt ja bald eine neue Gürtelfolge und ich denke, dann können wir wieder aus den Vollen schöpfen.
Ich denke auch. Und natürlich wird sich Adrian diesmal wahrscheinlich auch wieder nicht lumpen lassen. Ja, er ist ja so ein bisschen zur zweiten Meme-Maschine neben Fährmann aufgestiegen. Und ich muss auch sagen, vielleicht hat Fährmann da auch ein bisschen Schiss bekommen. Und dann muss er dann natürlich direkt mal wieder einen raushauen, um zu Beweis zu stellen, wer er ist und was er bleibt. Aber Adrian, lass dich mal nicht entmutigen. Du bist es ja auch, Typ. Du bist es ja auch. Wir können uns viel streiten. Im Discord, aber bei Memes sind wir wieder eins.
Sehr gut.
Kommen wir also, nachdem wir das Meme abgehandelt haben, ganz mal im Sinne zum nächsten Block, nämlich eigentlich dem eigentlichen Hauptblock, würde ich so sagen, unseres tollen Podcastes. Und zwar dem Thema. Und wie ihr alle mitbekommen habt, hatten wir ja im Dezember ein Thema schon vorbereitet, aufgenommen, ausproduziert und haben es dann aber nicht hier anbringen können, weil wir noch auf eine Freigabe warteten, die dann viel zu spät kam. Und jetzt haben wir die Freigabe aber und wollen deswegen dieses Thema nun senden. Für euch, weil das Thema an sich ist wunderbar rund, mit tollen Gästen und einem tollen Simon, der damals mal Mithost war und finde ich auch ein spannendes Thema. Es geht um Videospielmusik und was Akademiker darüber erzählen können, nämlich eine Professorin für Ludomusicology, Frau Melanie Fritsch und Manuel Becker, der Doktorand ist für Ludomusicology, also Videospiele und Musik. Und Till, das sind natürlich Sachen, für die wir uns beide natürlich auch einzeln interessieren.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen würde ich sagen, starten wir rein. Der Till ist jetzt für ein paar Minuten weg, aber danach kommt er wieder, versprochen.
Und jetzt das Thema.
So, und jetzt sind wir wieder in unserem, ja, ich sag's jetzt mal, Hauptblock. Jetzt kommen wir mal zu unseren Gästen, die wir diesmal haben für unser Thema. Das ist nämlich niemand Geringeres als eine Professorin und ein Doktor für Ludomusicology, also Videospiele und Musik. Und ich stelle vor, einmal Melanie Fritsch und Manuel Becker. Moin, schön, dass ihr da seid.
Moin.
Moin. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Ja, mega gerne. Also Melanie, du und ich, wir haben übrigens schon mal gesprochen. Hast du das noch im Kopf?
Bestimmt.
Nämlich bei unserem lieben Daniel Ziegner in Top 5, da warst du mal. Stimmt. Und da habe ich dich ausgefragt und dann habe ich reingeworfen. Ey, für mich ist die geilste Musik 8-Bit-Musik, weil da musste man so Orchestergruppen noch richtig aufwendig imitieren und so. Und das fand ich voll geil. Und dann haben du und ich sind da voll reingegangen.
Also, stimmt. Ja. Das, oh Gott, Corona hat eine ganze Menge irgendwie Zeitverschiebungen produziert. Aber ja, stimmt, da haben wir mal gesprochen. Genau. Übrigens, ich bin Junior-Professorin. Ich bin noch nicht voll Professorin.
Egal. Darfst du Manuel zu seiner Doktorarbeit bringen?
Nee.
Ja, gut, aber bald.
Nee, der ist schon mehr als fertig.
Ja, ich bin.
Okay, ja, Manuel, kommen wir doch mal zu dir. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Manuel Becker. Ich bin Musikwissenschaftler und arbeite am Institut für Historische Musikwissenschaft in Hamburg. Und mein Bildthema und Forschungsschwerpunkt ist eben die Videospielmusik.
Als ich Melanie angefragt habe wegen des Termins heute, meint sie natürlich, dass ob wir dich nicht auch mit reinnehmen könnten. Denn du hast jetzt die Forschungsgemeinschaft Videospielmusikwissenschaft mitgegründet oder du bist gerade dabei, das aufzubauen. Mega spannend. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen, Manuel?
Ja, gerne. Also die Idee hatten wir eigentlich vor 3 Jahren ist mittlerweile. Es war so eine Corona-Idee tatsächlich. Hintergrund ist der, dass ich in Tübingen mal am Institut für Musikwissenschaft ein Seminar zur Videospielmusik gegeben habe und das Seminar sehr gut ankam. Tatsächlich war das Seminar voller Besuch als die Vorlesung.
Ja, glaube ich.
Womit ich gar nicht gerechnet habe.
Echt nicht? Ja.
Nee. Als das Seminar zu Ende war und auch meine Anstellung in Tübingen, kamen viele Studierende auf mich zu und meinten, hey, sie würden so gern weitermachen in dem Bereich, Bachelorarbeit schreiben etc. Und ihnen sei auch aufgefallen, dass in der deutschsprachigen Musikwissenschaft dieses Thema noch gar nicht präsent ist oder was machen könnte. Und habe ich natürlich gesagt, ja klar, sehr gerne. Und ja, dann habe ich irgendwann die Anfrage von Studierenden erhalten, die in meinem Seminar waren, ob man sich nicht mal treffen könnte. Da habe ich gesagt, natürlich, treffen wir uns online. Wie gesagt, es war Corona, deswegen war ich da auch sehr offen für solche neue Dinge. Und haben uns dann wochenlang getroffen. Wir haben Literatur zusammengelesen aus dem Bereich der Ludomusicology. Und hatten dann irgendwann die Idee, dass man vielleicht eine Einführung für die Musikwissenschaft verfassen könnte, dass man eben diese Hürden versucht, Mauern einzureißen, dass man auch in der Musikwissenschaft im deutschsprachigen Raum Videospielmusik auseinandersetzen kann und man einen Zugang schafft dafür. Und diese Idee haben wir dann auch tatsächlich Melanie vorgetragen, weil die zuvor im Kolloquium in Heidelberg war, wo ich auch zufällig anwesend war. Mhm. Die hat uns dann auf die Idee gebracht, warum wir denn nicht einfach ein Netzwerk gründen möchten. Und die Idee fanden wir total super und haben dann da die Idee weiter verfolgt und haben dann jetzt im Herbst dieses Jahres tatsächlich unsere Website gelauncht und hat das Ziel, dass wir ein deutschsprachiges Netzwerk für die Ludomusicology oder eben, wie wir sie nennen, Videospiel, Musikwissenschaft, da haben wir versucht, alles mit reinzubekommen, was geht, also Musikwissenschaft, Videospiele, Musik etc., dass wir eben da eine Plattform bereitstellen, dass vor allem auch Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Studenten, Studentinnen anknüpfen können und auch dort sich vernetzen oder auch eigene Texte publizieren können auf der Webseite.
Habt ihr da auch, also ich bin Abonnent des Soziologie-Magazins, da ist es auch nämlich so, dass angehende Musikwissenschaftler, nicht Musikwissenschaftler, angehende Musik, nicht Wissenschaftler,
Soziologinnen,
genau, Texte publizieren. Plant ihr ein Magazin? Das würde mich interessieren.
Also ein Magazin haben wir jetzt noch nicht geplant. Man darf auch nicht zu viele Baustellen gleichzeitig haben. Also wir haben auf unserer Seite jetzt erstmal die Beitragsseite, wo wir auch unterscheiden zwischen wissenschaftliche Beiträge, Tagungsberichte, man kann aber auch Essays einreichen. Das ist wirklich offen, wird auch redaktionell betreut. Eigenes Journal, da ist man natürlich noch ein bisschen von entfernt, aber natürlich ein super Gedanke für die Zukunft. Aber zunächst müssen wir halt versuchen, dass wir uns vernetzen, zusammenkommen und einen Space haben auch. Und, dafür haben wir uns auch vernetzt. Also es wird beispielsweise nächstes Jahr bei der DVSM, das ist ja der Dachverband für die Fachschaften der Musikwissenschaft, haben wir jetzt geplant, dass eine Forschungsgruppe stattfindet, eine Arbeitsgruppe, mit Videospielen inhaltlich auseinandersetzen wird und wo wir dann über die Institute, über Deutschland, Österreich und in der Schweiz versuchen, Studierende zu finden, die Interesse an dem Thema haben und mit uns daran arbeiten möchten.
Ja, super. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit. Sollte es Magazin geben, bitte melde dich nochmal.
Darf ich da vielleicht in die DMs sliden mal wieder von der Seite?
Ja, herrlich.
Also tatsächlich gibt es ja das Journal for the Study of Sound and Music in Games. Das ist natürlich englischsprachig meistens. Das ist dann wieder eine Hürde, aber wir haben tatsächlich von Studierenden teilweise oder eben auch von Promovierenden da Beiträge dabei. Also nicht abschrecken lassen von der englischen Sprache. Also wir freuen uns immer sehr über Beiträge auch tatsächlich. Das wird bei der University of California Press herausgegeben. Und da kann man auch zum Beispiel Reviews oder wenn man sich noch nicht traut, einen eigenen wissenschaftlichen Beitrag zu schreiben, kann man auch Reviews machen oder sowas.
Genau, also ich frage nach einem Abonnement, konsumieren würde. Ich würde mir das nicht zutrauen, ich habe dann heiden Respekt vor dem, was ihr tut. Lass uns das gesagt sein, aber vielleicht hört Rainer Siegel ja zu. Eine Frage, die mir ganz schnell kam, war, was kommt von euch zurück? Also was fließt von eurer Forschung auch wieder in die Spiele ein?
Schwer zu sagen. Also ich meine, hier die Society for the Study of Sound and Music in Games, wir versuchen ja immer mit PraktikerInnen dann auch in Kontakt zu treten. Wir haben auch immer PraktikerInnen als Keynotes bei uns auf den Ludomusicology-Jahrestagungen. Also es gibt einmal die in Europa und dann gibt es noch die North American Conference to Video Game Music und mittlerweile viele andere. Also wir versuchen schon immer auch mit PraktikerInnen zu sprechen und ganz viel Austausch passiert da tatsächlich auf der GamesoundCon in den USA. Leider habe ich noch nicht die Möglichkeit gehabt, da zu sein. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass da dann Sachen übernommen werden vielleicht oder man Ideen irgendwie zusammen entwickelt, aber jetzt was Konkretes hätte ich da jetzt nicht, was ich da sagen könnte. Aber also der Austausch passiert, sagen wir es mal so.
Zwischen euch und Spielern oder auch zwischen Produzenten?
Ja, auf der GameSoundCon sind dann natürlich vor allem Audio-Leute, ne? Also halt KomponistInnen, SounddesignerInnen, AudiodesignerInnen.
Ja, also ich habe, wie gesagt, da bei euch mal geschaut und da sind ja tausend von Fragen. Und vor allen Dingen hat Manuel auch ein richtig geiles Projekt mir noch über E-Mail geschickt, das er im Frühjahr macht, in der Elbphilharmonie. Da kommen wir vielleicht am Ende zu. Um vielleicht mal ein bisschen zu erklären, mein Hintergrund ist jener, dass ich 8 Semester Musikvermittlung hinter mir habe. Und da dann gecancelt habe, sobald es dann an die Pädagogik ging. Aber alles, was Ästhetik angeht und Geschichte, bin ich voll bei. Deswegen fand ich das voll geil, euch beide jetzt hier zu kriegen. Und genau, also zum Beispiel eine Frage, die ich habe. Simon, du steigst ein, ne? Wenn
ja, ja, einfach, aber gerade bist du im Flow.
Ich bin nämlich im Flow, sag Bescheid. Genau, also eine Frage, die mir echt schnell gekommen ist. Ich habe einen Kumpel, der unterrichtet an der Humfack in Köln halt eben queere Medientheorie und vor allen Dingen Filme, und wir gucken immer Filme zusammen, und ich frage mich, was hat das eigentlich was hat eure Lehrtätigkeit für eine Auswirkung auf euer Genusserleben von einem Spiel? Also seht ihr Spiele da auch anders? Durchleuchtet ihr die anders? Denkt ihr nachher nochmal über sie nach? Also nur weil ihr in diesem Feld unterwegs seid?
Also bei mir kann ich sagen, hat sich das eigentlich nie geändert, weil ich schon vor der Lehre und vor dem Studium bei Games und auch in der Filmmusik immer auf die Musik geachtet habe, ratfigert habe und auch immer hinterfragt habe, warum jetzt diese Musik erklingt, wie klingt sie, was sind die Auslöser. Ich habe schon eigentlich vor dem beruflichen Einstieg in dieser Richtung tatsächlich mich damit auch immer auseinandergesetzt, und ich nehme so Spiele und Filme auch sehr intensiv wahr und habe auch Freude daran, muss ich sagen.
Also ich denke mir halt voll oft bei solchen Dingen, also ich unterstelle Spielemusik, dass es eben Programmmusik ist, so, ne? Und das tut mir immer so ein bisschen weh, weil da sitzen ja wirkliche Menschen dahinter und entwickeln Musik für Spiele, aber es geht irgendwie selten um die Musik, oder? Also das stört mich immer so ein bisschen.
Auf an, was du unter Programmmusik verstehst.
Ja, das stimmt. Also ich sag mal, Musik, die dafür da ist, um das Spielgeschehen zu begleiten, und dass es wenig um die Musik selber geht. Es gab mal vor ein paar Jahren den Trend von so Musikspielen wie Guitar Hero oder SingStar oder so, aber irgendwie ist das wieder weg. Da ging es dann wieder um Popmusik. Aber ja, also ich würde mir wünschen, dass Musik irgendwie präsenter ist, also beim Spielen, dass ich Musik erlebe und weniger das Spiel. Aber das kann natürlich ja aus dem persönlichen Genussempfinden kommen irgendwie, ne?
Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen davon, was du spielst, weil auch das ist was ich mir in meiner Recherche im Vorfeld so ein bisschen gedacht habe. Musikgenre und Spielgenre ist ja etwas, was da ein Stück weit Hand in Hand geht. Also die Musik zu einem, keine Ahnung, Real-Time-Strategy-Game wie StarCraft oder so, ist natürlich eine völlig andere wie zu einem Point-and-Click-Adventure. Und wenn die Spiele dazu einen sogenannten Soundtrack liefern, dann hat es ja auch nicht zwingend etwas mit der Musik oder der musikalischen Untermalung dann auch im Spiel zu tun. Merkt ihr das auch bei euch in eurer Beurteilung, dass die Gaming-Musik sehr stark aufs Genre runterbricht?
Ich glaube ja, dass das Genre Auswirkungen hat, aber nicht nur das Genre allein. Auch innerhalb von bestimmten Spielgenres finden wir auch unterschiedliche Musiken, die natürlich mit der Spielmechanik zu tun haben, mit dem Design, mit dem Audio-Musikkonzept, was dahinter steckt. Ich glaube, das geht noch viel tiefer als nur Vergleich zwischen den Genres, sondern auch in den Genres selbst tatsächlich finden wir Unterschiede.
Ja, und ich möchte auch einen Punkt aufgreifen, der gerade angesprochen worden ist. Also die Musik steht vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund, aber wie stark die wahrgenommen wird, finde ich, merkt man daran, wie begeistert die Leute in Computerspielmusikkonzerte gehen. Also die sind ja doch recht beliebt. Also wir haben ja hier, ich bin ja in Düsseldorf, und hier um die Ecke vom WDR-Rundfunkorchester zum Beispiel gibt es ja immer so ganz fantastische so Livestreams jetzt mittlerweile auch. Und ich glaube, diese Konzerte sind immer sehr gut besucht. Also da merkt man dann doch, dass das nicht nur so nebenbei passiert irgendwie, oder die Leute, die gar nicht zur Kenntnis nehmen.
Ja, ich würde tatsächlich, also ich finde auch, dass die Musik da auch teilweise transformiert wird, ne? Also wenn wir jetzt irgendwie an typische Spielemusik denken, keine Ahnung, irgendwelche Themen aus der Zelda-Reihe oder sowas, und die werden nachher von einem Orchester umgesetzt, das ist der absolute Wahnsinn. Was man auch mit diesen Grundthemen machen kann, die irgendeiner an einem Computer entwirft, was danach herauskommt, das stimmt schon, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall.
Ja, das sind doch meist Arrangements, und ein Fall von Gary Scheiman beispielsweise, der Komponist für Bioshock und andere, mit dem bin ich in Kontakt gewesen, und der hat mir auch Notenmaterial geschickt, und der tut beispielsweise für die Konzerte für Bioshock oder sonstiges extra nochmal eine Partitur zusammenstellen für diese Konzerte.
Wahnsinn. Und komplett ausarrangiert? Oder?
Genau, mit Support auch zum Teil, aber das wird dann wirklich für den einen anderen Kontext neu aufgelegt sozusagen. Also nicht so wie im Spiel es vorhanden ist, sondern eben dann für einen konzertanten Rahmen.
Ja, der Musikvermittler in mir macht Jubelschreie. Also,
für die nächste Einführung.
Ja, ja, es ist schon ein bisschen her. Ich habe es nicht ganz durchgezogen, aber die Pädagogik, wie gesagt, stand dem auf jeden Fall total entgegen. Aber natürlich, als jemand, der schon immer Musik genossen hat und schon immer gespielt hat, kommt das irgendwie zusammen. Und ich muss auch sagen, es ist im Studium, als ich ein bisschen das Klavier wieder angegangen ist, ist das wirklich nochmal in Vordergrund getreten, weil ich die Zelda-Themen gespielt habe und die waren halt dafür ausgelegt, dass man dieselben 2 Minuten immer wiederholt wurden. Also es war so ein bisschen Erik Satie-mäßig und das ist natürlich hervorragend, um Instrumente zu üben. Das war toll.
Dazu gibt es ja auch Forschung. Unser Kollege Jan-Torge Clausen hat ja zum Beispiel dazu geforscht, ob man mit Guitar Hero wirklich Gitarre lernen kann oder musikalische Fähigkeiten lernen kann. Da hat er dazu seine Doktorarbeit geschrieben.
Das ist eine steile These und ich würde als Gitarrist sofort sagen, nein, auf keinen Fall.
Ja, ich glaube, das ist bei ihm dann auch rausgekommen. Ja, also, ne, weil es wurde ja immer so ein bisschen behauptet, so, ne, also, ja, da kann man irgendwie dann Leute zum Gitarrespielen bringen, ja, vielleicht zum Gitarrespielen, aber man kann halt nicht Gitarre spielen lernen, ne, aber er hat sich dann auch sowas wie Rocksmith und so weiter noch angeschaut, und das ist ja tatsächlich dafür gedacht, dass man damit Gitarre lernen soll.
Aber
ne?
Das ist ja auch ein interessanter Gedanke, ich glaube schon, dass da eine gewisse Grundmusikalität man sich erlernen kann durch diese Dinge.
Ja, stimmt, also würde ich auch sagen, weil man lernt ja doch irgendwie auf eine bestimmte Art zu hören und dann eben auch zu spielen, aber es ist eben nicht wie Gitarre spielen, es funktioniert halt doch anders. Ne?
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Aber es kann zumindest vielleicht irgendwie motivieren, sagen wir es mal so.
Ja, ja, ja.
Ja, darf ich kurz?
Auf jeden Fall, hau rein, Typ.
Kurz zwischen, ja, immer zwischen rein hier, ja. Ich habe mir das nämlich auch im Vorfeld gedacht, ich bin jetzt ja wirklich Musikliebhaber, aber wenn man mich jetzt fragen würde, also bevor ich mich auf den Podcast vorbereitete, welche Musik hast du am meisten gehört, dann wäre natürlich irgendwas aus meiner Jugend gekommen, irgendwelche großen Künstler, die ich da halt eben verehrt habe, weil ich die halt rauf und runter gehört habe. Aber Netto-Hörzeit ist mit Sicherheit irgendein Game, was ich halt bis zur Vergasung gespielt habe. Weil, keine Ahnung, wenn ich in World of Warcraft irgendwelche 1000 Stunden runter gehabt habe, habe ich halt 1000 Stunden auch World of Warcraft Musik gehört. Und ich glaube, man unterschätzt es total, was das für einen Einfluss auf einen hat, weil es ist tatsächlich so, dass es noch Spiele, die ich viel gespielt habe, die kann ich in den ersten 2 Sekunden Soundtrack erkennen. Und ich denke, das ist das auch das, was die Gaming-Musik so herausstellen lässt im Verhältnis zu anderer Musik, weil du sie dauerhaft ständig beim Spielen hörst. Und ich denke, also ich weiß nicht, könnt ihr da Gegenteiliges sagen? Ist es das so, dass eben gerade das die Besonderheit ist, dieses passive
Hören? Ich glaube, das passive Hören spielt natürlich eine Rolle. Also wenn du jetzt 1000 Stunden lang im Sturmwind stehst bei World of Warcraft, dann wirst du die Musik im Schlaf erkennen, das ist klar. Es kommt auch darauf an, wie die Musik zusammengesetzt ist, ob es überhaupt wiedererkennbare Motive sind oder ob es mehr Ambient Music ist, Hintergrund, das Geschehen klanglich aufgreift. Aber ich denke auch, viele Spiele schaffen es, dass man auch aktiv der Musik zuhört, je nachdem, wie sie eingesetzt wird tatsächlich.
Meinst du zum Beispiel, wenn bei Tetris der nächsthöhere Level kommt und dann die Musik schneller wird, dass dadurch dann so ein Gefühl von Geschwindigkeit vermittelt?
Also das zum Beispiel, wenn wir jetzt über dynamische Musik sprechen, aber zum Beispiel jetzt, wenn du Zelda angesprochen hast, also da werden ja diese einzelnen Lieder wie Zeldas Wiegenlied oder die ganzen anderen Lieder, die man auf der Ocarina spielen kann, auch inszeniert und stehen im Vordergrund. Die Musik nimmt man dann auch viel aktiver wahr als im Hintergrund beispielsweise. Und wie gesagt, Musik kann ja auch stark melodisch sein, mit Motiven, die einfach nachvollziehbar sind, man wiedererkennen kann. Sie kann aber auch durchaus komplex sein, sodass sie überhaupt nicht im Ohr bleibt, dass man sie abspielen könnte innerlich. Das kommt ganz drauf an, aber ja, deine Ursprungsfrage, ob man durch das passive Wahrnehmen auch diese Musik verinnerlicht, natürlich. Also, wie gesagt, ist das Beispiel 1000 Stunden in World of Warcraft.
Ja, ich habe auch mal einen schönen Zeitungsartikel gelesen vor Anno Dunemals. Damals ging es um Guitar Hero. Und da hat jemand in der Zeit, ich weiß leider jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wer das war, hat dann so geschrieben, die Hausmusik ist zurück. Ja? Und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Gedanken. Ne? Also statt dass dann eben, weiß ich nicht, höhere Töchter halt stundenlang am Klavier gesessen haben und man eben stundenlang Liszt oder sowas gehört hat, ne, läuft halt eben schon lang ja, Mario, Zelda, World of Warcraft oder was weiß ich, ne? Also das sind ja, da geht es ja um Musikpraktiken, die einen so im Alltag dann irgendwie auch begleiten oder halt in bestimmten Momenten, ne? Also wenn man eben, ja, sehr, sehr viel klassische Musik gehört hat, weil das eben im Elternhaus oder später dann auch im eigenen Haus jetzt zum Beispiel so üblich ist, dass da jemand eben Klavier spielt und man hört eben stundenlang bestimmte Musik, dann hat man natürlich einen anderen Bezug dazu, als wenn man das so, weiß ich nicht, einmal auf einem Konzert irgendwo gehört hat oder so. Oder auch der Musikgeschmack der Eltern überträgt sich dann ja vielleicht auch so ein bisschen, ne? Also wenn man dann eben, keine Ahnung, die Eltern hören gerne Sting oder weiß ich nicht was, ne? Dann ist das ja auch vertraut, weil man das eben sehr viel gehört hat.
Ich finde, das ist auch eine total interessante Frage, die der Simon hier gerade aufmacht, weil ich habe mich auch gefragt, ob das nicht auch eine Sache des Mediums ist. Also ich nehme Spiele auf jeden Fall viel intensiver wahr als Filme zum Beispiel. Vielleicht Theater auch sehr intensiv, aber wirkt Musik nicht vielleicht auch intensiver in Spielen eben dadurch, dass es ein intensiveres Medium ist, in Anführungszeichen intensiver?
Boah, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, man kann sie natürlich auch immer ausstellen, ne? Also das hören viele ja nicht so gern, aber das ist ja tatsächlich auch durchaus was viele machen, ne? Also wenn du zum Beispiel Shooter spielst oder so, dann kommt es ja nicht so auf die Musik an, sondern dann stört die ja gegebenenfalls auch eher, wenn man dann über Voice-Chat irgendwie die Team-KollegInnen hören muss und hören muss, woher irgendwie bestimmte Geräusche kommen, ne?
Oder wenn du 20 Mal denselben Boss machst und da ist dasselbe Thema, das dir auf die Nerven geht, ja.
Ja, genau. Also ich finde, das ist ja durchaus auch eine Option, dass man die Musik vielleicht auch gar nicht hört oder zum Beispiel bei ganz vielen Casual Games. Ne? Also ich habe mal einen Vortrag gehört von jemandem, der hat über den Soundtrack von Candy Crush gesprochen. Und ich war ganz überrascht, was das für ein Soundtrack dahinter ist. Irgendwie. Ich habe mich mit Candy Crush da nie so ausführlich beschäftigt, aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute den wirklich hören, weil ich glaube, viele den dann doch eben ausstellen, weil sie eben unterwegs spielen. Ne?
Aber wo kommt die Komplexität her? Wo kommt der interessante Faktor bei Candy Crush her? Das frage ich mich, weil es ja ein schnelles Spiel ist, das mal eben runtergeladen ist und da hätte ich nicht gedacht, dass da so viel, Gedankengut auch in die Musik fließt.
Ja, müsste man jetzt nochmal die Person fragen, die darüber gesprochen hat. Also ich kann mich halt nur daran erinnern, dass ich das ganz spannend fand und dachte so, ach krass, da ist ja doch musikalisch mehr los, als ich gedacht hatte.
Ja, scheint so.
Ja, darf ich mal zu eurer aktuellen Praxis fragen, weil das würde mich noch interessieren. Ist es dann Tatsache in eurer Forschung dann so, dass ihr euch dann wirklich sagt, boah, jetzt packen wir uns mal den Soundtrack XY und zerlegen den in die Einzelteile und dann legen wir dann das Spiel drüber und dann gucken wir, wie der seiner Idee, was er verfolgt, wie er die erfüllt und nimmt er dann vielleicht auch noch das, was an Sound hinten dran liegt, also beispielsweise wie das Soundfeedback jetzt aus dem Spiel ist, weil es vielleicht bei wenn was getroffen wird, noch eine Rückmeldung geben muss und so weiter. Ist es dann quasi das, was ihr dann tagtäglich tut, dass ihr euch solche Projekte nehmt oder ist es noch breiter?
Das ist ganz unterschiedlich.
Ja, dann erleuchte mich mal. Nimm mal so ein Projekt und erklär's mir mal, weil das ist was vom Doing her. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie sieht dann so ein Alltag dann aus, wenn ihr so einen Soundtrack in den Finger bekommt und den dann eben.
Also zunächst einmal kann man sich die Frage stellen, was für Quellenmaterial gibt es, wenn man wissenschaftlich arbeitet. In meiner Praxis versuche ich häufig, die Komponisten und Komponistinnen zu kontaktieren und tatsächlich auch Notenmaterial zu erhalten. Dateien von Cubase oder sonst irgendetwas. Dann muss man sich dem Spiel annähern und das muss man häufig über das sogenannte Analytical Play machen. Bedeutet, man spielt Spiele mit offenen Augen und Ohren und versucht herauszufinden, wann erklingt Musik, wie erklingt sie, was für Musik ist zu hören, wie ist der Gesamtkontext. Und dann gibt es natürlich auch viele Hürden, denn nicht in alle Spiele kann man einfach mal so eben reinschauen, wie jetzt in der Audio Engine das zusammengesetzt ist. Das ist teilweise nicht möglich. Bei manchen Spielen kann man es tatsächlich tun. Das heißt, auch darüber kann man sich ein Spiel annähern. Das kommt auch häufig auf die Fragestellung drauf an, was möchte man eigentlich untersuchen?
Ja, genau. Es gibt ja auch zum Beispiel viel sozusagen Fan-Studies, Herangehensweisen, also wo sozusagen gar nicht es um das Spiel selber geht und die Musik im Spiel, sondern was passiert mit der Musik anschließend oder in weiteren Verwendungen. Ne? Also, keine Ahnung, taucht sie zum Beispiel auf YouTube auf, wo Leute sie dann eben nachspielen auf allen möglichen Instrumenten oder wird sie zitiert. Was mich zum Beispiel ganz viel interessiert, ist Games, Musik und Clubkultur im Moment. Also wo dann so einzelne Samples irgendwo in irgendwelchen Techno-Tracks oder Hip-Hop-Tracks irgendwie dann wieder auftauchen. Oder wenn dann irgendwelche Hard- und Software zum Beispiel verwendet wird, um dann eben, also das ist ja ein ganz bekanntes Beispiel, bei den Trackern, also die Tracker-Kultur, die ja so ein bisschen auch aus dieser Demo- und Hacker-Cracker-Kultur da irgendwie gekommen sind, die dann eben so zum Produktionstool geworden sind, auch für Electronic. Also das ist eben dann auch wieder diese Breite des Feldes, ne? Also dass man sozusagen, man denkt immer erstmal, okay, ja, es geht halt um Musik in Videospielen, aber da gibt es ja noch wesentlich mehr, was da ganz spannend ist und wo auch noch eine Menge Forschungsarbeit zu leisten ist am Ende.
Das würde mich tatsächlich interessieren, jetzt wo du es ansprichst und wenn du da tatsächlich tief eingetaucht bist. Wenn ich jetzt dran denke an eine Produktion von einem Hip-Hop-Track oder einem Techno-Track, dann stelle ich mir auch vor, dass das oft zu Hause am eigenen Computer entsteht. Die Tools dafür wurden immer günstiger und immer verbreiteter. Und klar, wenn ich jetzt irgendjemand bin, der mit Spielen aufgewachsen ist und auch deren Musik, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dass gerade Techno und Hip-Hop natürlich zwei Genres sind, die da oft Dinge auch zitieren. Also würde ich mir jetzt denken, oder?
Ja, das findet man schon recht häufig. Also jetzt fällt mir natürlich aus dem Stand kein Beispiel ein. Aber was ich gelesen habe zum Beispiel, ist in einem Interview mit Busy Bee, der hat zum Beispiel mal gesagt, ja, ohne den Amiga und ohne die Tracker hätte ich vielleicht gar nicht, also jetzt paraphrasiert grob, hätte ich vielleicht gar nicht ins Musikbusiness gefunden, ne? Weil genau wie du sagst, also ich konnte mir dann eben einen Amiga leisten oder halt auch so einen Secondhand-Amiga und die Duals, hier die Tracker, die gab es irgendwie... Treeware wurden die im Internet verbreitet. Man konnte sich das recht gut selber beibringen, wie man damit umgeht. Und dann findet man halt ganz häufig in irgendwelchen Interviews dann so Passagen, wo die MusikerInnen oder auch ProduzentInnen dann eben erzählen, wie sie eben darüber dann in Richtung elektronische Musik gekommen sind, da dann eben selber angefangen haben zu experimentieren und was zu machen. Oder viele erzählen dann auch, dass sie irgendwie ein bestimmtes Spiel, also es ist auch häufig vorkommt, Streets of Rage zum Beispiel, dass sie das halt gespielt haben und dann irgendwie so ein Einstieg in Electronic Music halt gefunden haben. Also solche Fragen kann man natürlich auch nachverfolgen.
Ja, oder Cracks. Also sollte ich jemals Cracks benutzt haben, aber mir fallen total viele 8-Bit-Samples, glaube ich, noch ein. Also so Melodielinien oder irgendwas. Einfach weil das halt früher gang und gäbe war.
Ja, genau. Oder zum Beispiel Kollege Thorsten Röder, der forscht zu Discmax. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Also mir war das tatsächlich auch neu, als ich das von ihm hörte. Also so Disc-Magazine, die sind wohl für die, also ne, so 8-Bit-Plattformen, C64 und diverse andere veröffentlicht worden. Das sind im Prinzip Fanmagazine oder halt Zeitschriften, die auf einer Diskette veröffentlicht worden sind. Und die waren wohl auch häufig mit Musik unterlegt tatsächlich.
Ah, spannend. Ich würde jetzt trotzdem nochmal einwerfen wollen und aufgreifen wollen. Ich unterstelle Spielen vor 30 Jahren irgendwie mehr Kreativität auch in ihrer Musik, eben dadurch, dass sie limitierter waren. Ne? Also wir haben da eben nochmal drüber gesprochen, Melanie, du und ich, wir haben es da schon drüber unterhalten. Ich würde das gerne nochmal wissen, wie da eure Meinung ist. In der 8-Bit-Ära, man hatte halt nicht viele Kanäle zur Verfügung, das war sehr begrenzt und führt das nicht dazu, diese Begrenzung der Mittel irgendwie zu mehr Kreativität und auch mehr Kreativität, wenn wir jetzt zum Beispiel an Melodielinien denken oder in Harmonik oder was weiß ich. Also das würde mich interessieren, was denkt ihr da?
Also ich würde dir zustimmen, dass natürlich die technische Limitierung zu Kreativität führte, aber ich würde nicht sagen, dass dadurch die Musik heutzutage, wo sie mehr Freiheit hat und mehr Möglichkeiten, weniger kreativ ist.
Ah, sehr gut. Genau, warte, sehr gut formuliert. Okay, dann nehme ich es nochmal auf. Also, ist es so, steile These, ist es so, dass Musik heute weniger Wert mit sich trägt als Musik vor 30 Jahren? Also weniger wertbehaftet ist? Steile These.
Würde ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Also natürlich, also haben wir eben schon gesagt, gibt es da sehr viel Kreativität, wie man damit umgeht, aber in der frühen Zeit, Tune 8-Bit-Zeit, wurde auch einfach viel vorhandene Musik einfach übersetzt in Chiptune-Sprache. Wir hören zum Beispiel in Chiptune-Musik ganz viel Bach. Auch bei Tetris. Deswegen, das ist die Frage, ist es jetzt kompositorische Kreativität oder einfach nur eine Praxis, dass man Musik hat, die lizenzfrei ist und sich durch ihre Art, wie sie gestaltet ist, auch sehr gut eignet für solche wenig Stimmen, 3 bis 4 Stimmen und auch nach etwas mehr klingt als nur ja, ein paar Piepstöne. In der heutigen Musik, finde ich, gibt es aber dennoch krasse Kreativentwicklungen und ich glaube, das ist gerade umgekehrt, dass die vorhandene Freiheit zur Kreativität führt, zu großer.
Ja, das würde ich auch sagen. Also es gibt zum Beispiel einen ganz fantastischen Podcast zum Thema Computerspielmusik, der sich explizit nicht mit den orchestralen Soundtracks auseinandersetzt, sondern mit allem, was es sonst noch so gibt. Pop hieß der, glaube ich, von Rainer Siegel. Und da kann man auch sich mal ein bisschen einen Eindruck holen, was alles in Computerspielen an Musik vorhanden ist. Also da geht's quer durch alle Genres. Es ist teilweise auch ganz kreative neue Schöpfungen, die er da ausgegraben hat. Also da muss ich Manuel zustimmen. Also ich würde das auch so sehen, okay, dass das...
Marcel, ich möchte dir auch nochmal widersprechen.
Bitte, 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 steile These.
Wenn ich mir heute angucke, was für Möglichkeiten ich als Hobbyproduzent, jetzt sage ich es nochmal so deutlich, habe in dieser kleinen Maschine, die hier rumsteht, nur weil ich eine Software bekommen habe, also eine Produktionssoftware, ist der Wahnsinn. Also eigentlich ist es eher so, dass... Weil die Leute waren ja, die Kreativität ist ja nicht weniger geworden, weil die Menschen in Anführungszeichen weniger kreativ sind. Die Menschen sind genauso kreativ wie früher. Der Setzkasten ist nur viel, viel größer geworden. Und das hat vielleicht so ein bisschen den Anschein, dass alles sich sehr stark zu so einer generischen Masse wird. Das nehme ich in der aktuellen Popmusik auch ein Stück weit wahr. Deswegen sind die Leute aber nicht weniger kreativ. Ich glaube einfach, dass das auch vielleicht unserem Alter und dass wir jetzt sehr alt sind, geschuldet ist. Na, ganz ehrlich, weil wir haben einfach schon so viel gehört, dass uns halt ein Stück weit die Doppelungen einfach stärker vorkommen. Also so geht es mir zu.
Ja, also ich finde, ich muss jetzt einfach ein bisschen lachen, weil ich muss auch so dran denken, wie gesagt, wie kreativ auch die Leute, die mit der Musik dann irgendwie weiterarbeiten oder weiter damit umgehen irgendwie sind. Ne? Also das ist immer so mein kleines Steckenpferd, zu schauen, also was Fans alles mit dieser Musik veranstalten. Und das ist auch super, super kreativ, wie das dann ausgestaltet wird, weiterverwendet wird, auf welchem Material die Musik teilweise nachgespielt wird oder was für Arrangements dann eben auch daraus gemacht werden. Also insofern glaube ich, da ist immer noch eine Menge Kreativität in den Menschen.
Ich greife dich mal einmal auf, Manuel. Also du sagst ja eben auch schon Bach, aber Barock scheint mir jetzt auch irgendwie als, ja weiß nicht, das ideale, die ideale Epoche irgendwie für so 8-Bit-Musik, oder?
Ja, witzigerweise das, was ja auch die Komponisten und Komponistinnen der Zeit auch immer wieder tun, dass sie vor der Herausforderung standen, dass sie Musik komponieren müssen für 3 Stimmen. Und bei Chiptune ist ja so, ist, dass Akkorde nicht gut machbar sind. Späteren Musikgeschichte der Fall war. Und gerade bei Bach hat man dann entdeckt, dass diese Kontrapunkttechniken sich super gut dafür anbieten eigentlich. Und es gibt auch schon einige Untersuchungen dazu von William Gibbons beispielsweise, die dem nachgegangen sind. Und nur das Künstlerische ist, also das Kompositorische ist da interessant, sondern auch das Wirtschaftliche, wenn man bedenkt, dass Bach lizenzfrei ist und man den verwenden kann, hat natürlich auch dazu geführt. Und selbst bei Shovel Knight, dem Soundtrack, haben die Komponisten und Komponistinnen auch gesagt gehabt, dass sie sich tatsächlich an Bachs Kunst der Fuge orientiert haben, um in diese Chiptune-Kompositionsweise auch Zugang zu finden. Und ja, man findet immer wieder Bach deswegen tatsächlich. Oder eben Kontrapunkt bei den Chiptune-Spielen.
Vielleicht auch, weil er pädagogisch natürlich auch viele Grundsätze gelegt hat, ne? Und vielleicht viele mit ihm aufgewachsen sind oder so.
Ja, genau. Also man muss auch so sagen, dass ja die frühen Komponisten und Komponistinnen zum Teil ja keine Komponisten oder Komponistin waren. Das waren Programmierer, ja. Programmiererinnen, die vielleicht ja ein bisschen Klavierunterricht hatten und dann lag halt Bach auf dem Klavier und dann hat man den halt genommen und kannte man. Das ist ja heute stellenweise ganz anders. Das sind ja gelehrte Komponisten, Komponistinnen, Studierte, die auch für Filmmusik komponieren oder für den Konzertsaal und auch Videospielmusik machen. Und die haben natürlich einen ganz anderen Hintergrund, Background.
Entschuldigung, dass ich nochmal dazwischen rede, aber das ist ein total spannender Punkt, den Manuel gerade anspricht. Nämlich genau diese Frage, ne, von sind das jetzt ausgebildete KomponistInnen oder sind das halt AutodidaktInnen, die das irgendwie sich selber beigebracht haben? Also ich weiß noch, dass ich doch recht überrascht war, also wie viele dann gerade so in der Frühzeit dann wirklich auch gar nicht sozusagen eine klassische musikalische oder ja, so eine klassische Musikausbildung irgendwie hatten, sondern dann eben selber da sich das beigebracht haben oder genau, ne, was Manuel auch angesprochen hat, dass ja gerade dann zum Beispiel für Arcade-Automaten dann doch häufig eben gar nicht was Neues komponiert wurde, sondern im Prinzip was Vorhandenes programmiert worden ist aus den Gründen, die er auch genannt hat, ne, und das musste man dann eben können, also es musste eben auch, mussten halt auch programmieren können, das ist ja dann auch ganz spannend bei Mario, da hat ja Andrew Schartmann eine große Studie zu gemacht, also wie das Spiel, für das Spiel einerseits ein Soundtrack geschaffen worden, der sich auch so überall bedient an verschiedenen Genres und das dann aber auch umsetzen muss für diese Maschine, für dieses Famicom beziehungsweise Nintendo Entertainment System.
Ja, mich würde interessieren, weil da kann ich jetzt gut einhaken. Also es ist ja so, dass das Gaming mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber das war ja vor 10 Jahren noch nicht so wirklich so. Wie ist es mit der Gaming-Musik, gerade in der Wissenschaft? Also jetzt mal ganz steil gesagt, wurde das nicht vor 10 Jahren noch extrem belächelt? Ja, guckt euch mal ein bisschen an die Gaming-Musik da an, wir machen mal das Vernünftige. Oder war das schon immer etwas Vollwertiges, dass man in der Wissenschaft gesagt hat, auch diese Musik, die müssen wir uns angucken, so wie es jetzt
ja,
eben macht?
Ja, kommt ein bisschen drauf an, wo man guckt. Also ich kann mich noch erinnern, Karen Collins, die ja wirklich so eine der Pionierinnen war, die ganz früh schon angefangen hat, sich mit Computerspielmusik auseinanderzusetzen, die hat auch mal erzählt, dass es belächelt wurde. Und ich selber, also ich kenne das auch, als ich angefangen habe, daran zu arbeiten, habe ich auch die ein oder andere erhobene Augenbraue gesehen. Aber ich hatte dann das Glück, relativ schnell Leute zu treffen, die sich damit eben auch beschäftigt haben. International allerdings, also in UK und in USA vor allem waren das KollegInnen. Und ja, dadurch war das jetzt für mich persönlich eigentlich nicht so, dass ich so das Gefühl hatte, das ist jetzt was ganz Merkwürdiges oder so.
Da habe ich leicht andere Erfahrungen gemacht in der Musikwissenschaft. Also als ich noch junger Student war, habe ich mich natürlich schon für die Videospielmusik interessiert, aber vor allem der historischen Musikwissenschaft und dem Umfeld, wo ich mich aufgehalten habe, da wurde das natürlich belächelt. Also dass man eben, das sind irgendwelche Piep- und Klingeltöne, was hat das mit Musik zu tun? Vergleich zu, in Anführungszeichen, klassischen Musik ist das doch nur kommerzielle Musik und jetzt nichts, was man untersuchen sollte oder könnte. Und das hat mich sehr demotiviert damals, weil das Videospielmusik meine Leidenschaft eigentlich war. Und ich war dann sehr froh, als ich dann eben auch festgestellt habe, dass sich dann in den Jahren, wie Melanie schon erwähnt hat, international vor allem sich da Community geformt hat, die interdisziplinär sagen, wir widmen uns der Videospielmusik und forschen dazu. Und in den letzten Jahren hat es aber auch in der Musikwissenschaft, in der Deutschsprachigen sich auch ein bisschen verändert. Man ist offener dafür, allein die Tatsache, dass ich jetzt ein HBIL-Projekt zur Videospielmusik in der historischen Musikwissenschaft schreibe, ist ja eigentlich schon ein Zeichen.
Ja, aber ein richtig geiles Zeichen, wenn du mich fragst. Also ich finde das total, wieder kommt irgendwie so die Innovation, oder die Innovation, aber so die Erkenntnis, dass man das erforschen kann, irgendwie wieder aus dem englischsprachigen Raum, ne? Also das sieht man ja schon mal hier und da bei so technischen Geschichten.
Ja, das ist aber auch bei den Game Studies schon so, also dass Deutschland da immer so ein bisschen daher ist, um solche Fragen geht. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt auch so ein Regional Studies, wo also eben nicht mehr nur auf Japan und die USA geschaut wird, sondern wo man zum Beispiel auf, weiß ich nicht, die tschechische Computerspielkultur, die französische oder UK oder, also da gibt es ja ganz viele ganz viele lokale, regionale, teilweise dann auch irgendwie Geschichten, wo noch ganz wenig passiert ist. Und ich habe gerade tatsächlich mit Kollegen, alles Männer in dem Fall, aus dem deutschsprachigen Raum, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, gibt es eigentlich schon was zur Geschichte der digitalen Spiele im deutschsprachigen Raum? Und da ist auch noch nicht so viel passiert. Also im Vergleich hängt man da schon so ein bisschen hinterher. Also wie gesagt, bei mir war es halt, also klar, ich habe natürlich auch so Sprüche gehört, ne, irgendwie, was ist Klingeltonmusik und so weiter. Aber dadurch, dass ich halt recht früh Tim Summers und eben Michiel Kamp und wie sie alle heißen, kennengelernt habe, oder Will Gibbons, Will Cheng, die ganzen Kollegen in dem Fall, oder eben Karen Collins, Isabella von Alperin aus dem internationalen Raum, fühlte ich mich nicht ganz so alleine.
Ist es so, dass, also ich würde jetzt auch wieder eine steile These, ich bin dafür bekannt, Achtung, genau, also die Frage nach Werthaftigkeit von Musik in Indie-Spielen und AAA-Produktionen. Ich unterstelle einfach jetzt mal, dass Musik in Indie-Titeln werthaftiger ist, weil vielleicht in AAA-Produktionen mehr nach Schema F gearbeitet wird. Was denkt ihr?
Ich widerspreche dir nach wie vor und würde sagen, dass, also ich tue mich wirklich schwer, Musik zu bewerten und zu sagen, das hat, ist wertvoller, das ist künstlerischer etc. Man muss ja aus der Forschung ein bisschen auch, ne, Objektivität wahren. Und das sind ja auch häufig persönliche Wertungen. Ich denke mal, dass für dich wertvolle Musik in Triple-Titel oder in Indie-Titel anders klingt als jetzt für mich beispielsweise oder für Simon oder für Melanie. Deswegen sind es persönliche Wertungen. Und ich glaube, wenn man die aber ausblendet und objektiv rangeht, findet man sowohl im Indie-Bereich als auch bei den Triple-A-Titeln durchaus Musik, die innovativ, kreativ ist und deswegen auch beliebt ist bei den Spieler und Spielerinnen.
Ich finde es auch immer ein bisschen trickreich davon, von Wert, Werthaftigkeit, ist besser, ist schlechter und so weiter irgendwie zu sprechen, weil es ja doch auch immer, wie Manuel sagt, auch so ein bisschen so ein geschmäcklerisches Urteil ist zum einen, und zum anderen, ja, man dann halt einfach definieren muss, was meint man damit, ne? Also für mich kann ja eine Musik, die total trivial ist, deshalb einen Wert haben, weil sie für mich mit einem bestimmten Erlebnis verbunden ist oder so, ne? Also keine Ahnung, irgendjemand hat zum Beispiel mit einem bestimmten Song verbindet den Hochzeitsantrag oder den Hochzeitstanz oder irgendein anderes gutes Erlebnis, was man irgendwie hatte im Leben, und es ist vielleicht ein total trivialer Song, aber das, dann hat der für mich ja einen bestimmten Wert schon irgendwo. Weißt du, was ich meine? Also das kann schon sehr unterschiedlich sein. Insofern kommt es halt darauf an, wie man Wert definiert, ne? Oder ob man halt sagt, so ja, das ist jetzt, muss jetzt besonders innovativ sein, nur dann ist es halt wertvoll. Kann man vielleicht auch sagen, es ist dann besonders wertig, wenn es gut produziert ist, wenn es hochwertig produziert worden ist oder wenn es eben besonders gut zum Spiel passt, wenn es das Spielerlebnis besonders gut untermalt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, die man da aufmachen kann. Also insofern würde ich mich jetzt mit der Frage pauschal genauso schwer tun und sagen, kommt drauf an.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar dahingehend, im Gaming gibt es ja so, also sowohl die Musik, also ich nenne das jetzt mal ganz profan, den Soundtrack, und dann auch die Soundkulisse. Inwieweit spielt Soundkulisse und wie sie gestaltet ist in eurer Arbeit und in der Beurteilung eigentlich eine Rolle in eurer Disziplin? Mir geht es insbesondere um so Dinge wie, ja, dieser, jeder weiß, wie sich's anhört, wenn Mario hochspringt. Dieser kleine, ist ja kein Jingle, das sind ja wirklich nur ganz wenige Momente, wo das kommt, aber jeder kennt dieses Geräusch. Oder auch in Spielen, wo es ein Trefferfeedback gibt, wo man dann hört auch, dass man getroffen hat. Wie nehmt ihr sowas auch mit auf, wenn ihr solche Beurteilungen macht? Oder geht es wirklich nur um
die Musik? Ja, also das Sound- und Audiodesign spielt schon auch eine Rolle. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Leute, ja, also wie sie ausgerichtet sind, wo sie drauf schauen. Also manche schauen eben tatsächlich nur auf die Musik. Andere nehmen eben die Geräusche und die Sounds mit auf. Gerade bei sowas wie Mario gibt es ja dann häufig auch Diskussionen, so ab wann ist es denn Musik? Also Karen Collins hat das irgendwo mal diskutiert für die frühen Spiele gerade, ne? Also ist das nicht vielleicht auch schon ein musikalischer Sound oder wie auch immer? Also solche Grenzendiskussionen, die gab es am Anfang dann auch mal. So, wann sprechen wir denn wirklich von Computerspielmusik und solche Geschichten? Also ja, es spielt eine Rolle. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel sich mit Stimme beschäftigen. Also eine Kollegin von mir, Jennifer Smith, die interessiert sich für Voice-Over im Speziellen. Also ja, das gehört auch alles mit rein. Kommt eben drauf an, wofür man sich dann interessiert.
Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch über was reden. Also A, weil ich, wie gesagt, die Musikvermittlung ist stark in mir, und B, weil ich das ein total geiles Konzept finde, was ich als Studi damals auch hier und da mal begleitet habe, was du jetzt begleitest, Manuel. Nämlich in der Elbharmonie ein Projekt, in dem ein Streamer begleitet wird.
Elbphilharmonie, ja.
Und du bist in der, genau, Entschuldigung, in der Elbphilharmonie in Hamburg. Und du bist da mit zwei anderen lieben Menschen für das Konzept zuständig. Erzähl uns da doch gerne mal was zu.
Also das ist ein ganz spannendes Projekt. Die Idee hat tatsächlich Charlotte Beinhauer und Konstantin Zill, die in der Elbphilharmonie arbeiten, in der Education-Abteilung. Und die wollten was Neues, Innovatives für ein Jugendkonzert auf die Beine stellen und dann überlegt, dass man doch was mit Videospielen machen könnte. Nun wollten sie jetzt nicht ein Videospielkonzert, wie man es kennt, dass ein Orchester auf der Bühne zu sehen ist und darüber hängt eine Leinwand mit Spielszenen, Trailer oder sonst irgendwas. Stattdessen wollten sie eher das hervorheben, was Videospiele ausmacht, nämlich die Interaktivität und dass Spiele, je nachdem wer sie spielt, immer anders ablaufen können und die Musik sich anpassen muss. Da hatten sie die Idee, ein Let's Play-Konzert zu veranstalten, wo man eben das, was in einer Konsole oder in einem Spiel passiert, man aufbricht und auf die Bühne holt. Das heißt, wir ein Orchester haben, ein Soundmacher und ein Streamer, die jeweils ihre Arbeit nachgehen. Das heißt, der Streamer spielt das Spiel. Das Orchester spielt die Musik, muss sich an das Spielgeschehen anpassen und der Soundmacher muss die Sounds dazu live beisteuern. Und das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, wo wir auch nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt. Aber die Elbphilharmonie hatte mich dann angefragt, das Projekt betreuen könnte, Tipps geben kann. Ja, wir haben lange darüber gesprochen, ja, macht man sowas eigentlich? Das ist allein schon die Frage, welche Spiele nimmt man überhaupt?
Absoluter Wahnsinn. Also ihr habt euch ja geeinigt. Ich sage jetzt nicht, welche Spiele es sind. Also das kann man nachlesen, aber trotzdem. Unfassbar spannend. Und vor allen Dingen, wenn es um Stream geht, wo ja eigentlich ein Mensch mit seinen Kopfhörern irgendwie da total drin ist. Und wie reagierst du als Orchester darauf? Ja. Also das finde ich vom Konzept so unglaublich spannend. Ja, also erstmal Hut ab vor der Idee, auch wenn sie jetzt von anderen Menschen kommt, aber richtig cool, das zu begleiten. Also stelle ich mir unfassbar spannend
vor. Ja, also es ist tatsächlich viel Aufwand dahinter, denn du hast ja schon das angesprochen, wie macht man die Musik dazu. Tatsächlich sind wir auch im Austausch mit den jeweiligen Komponisten und haben einen Arrangeur, den Stefan Behrisch, der das Ganze auch eben jetzt so überarbeitet, dass ein Orchester, je nachdem, welche Situation eintritt, live darauf reagieren kann und die Musik ändern kann. Und da wird auch der Dirigent oder die Dirigentin eine wichtige Rolle spielen, weil die im Ende die Entscheidung treffen, wann welche Variante zu hören ist, wo die Übergänge sind und wo sie überhaupt möglich sind, musikalisch.
Unfassbar. Also, wie ist denn, also, nee, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber ich frage dich trotzdem mal kurz. Gibt es auch eine Interaktion vom Spieler, vom Spielenden in dem Fall, zum Orchester oder reagiert das Orchester?
Also, das Orchester reagiert, es gibt aber auch Interaktion und es wird ja auch auf Twitch live gestreamt. Es wird auch Twitch-Interaktion geben tatsächlich. Und was wir auch vorhaben, ist, dass wir in dieser Interaktion auch zeigen wollen, was Musik in einem Spiel eigentlich ausmacht. Also, was passiert, wenn ein Abschnitt nochmal spielt, aber anders? Was passiert, wenn ein bestimmter Spielabschnitt musikalisch untermalt ist, wir aber sagen, die Musik ist nicht? Lass doch mal andere Musik spielen. Was passiert dann? Und das sind so also im Grunde nochmal ein Spiel außerhalb des Spiels, das wir dann auf der Bühne spielen. Und da werden wir dann, denke ich, erst den Proben erleben, was das überhaupt bedeutet, weil auch so viele Ebenen zusammenkommen, weil Let's Play zeichnet sich heute dadurch aus, dass jemand spricht. Kommt auch noch dazu.
Aber das klingt gerade nach einem Projekt, das weniger für Spieler interessant ist als für Musikinteressierte. Also oder?
Also das ist jetzt nicht gedacht, dass da jetzt irgendwie Spielliebhaber, Liebhaberinnen vorbeikommen. Das ist eigentlich für jeden, also für Jugendliche, für die normalen Konzertgängerinnen im Abonnement, die normalerweise jetzt eine Beethoven-Sinfonie hören würden, dass die einfach mal mit dem Medium vertraut gemacht werden und auch sehen, was die Musik in Videospielen überhaupt auszeichnet und was für eine Komplexität dahinter steckt zum Teil.
Ja, unfassbar. Also da wollte ich auf jeden Fall noch mit dir drüber gequatscht haben.
Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz spannender Bogenschlag zurück zum Anfang, ne? Also ich habe ja da gesagt, so was Ludomusicology so eigentlich ist und womit man sich da so befassen kann. Und das ist jetzt ja auch wieder ein Paradebeispiel dafür, ne? Wie man eben auch mit Musik spielerisch umgehen kann. Also wo eben nicht einfach, einfach in Anführungsstrichen, von A nach Z ein Soundtrack durchgespielt wird, ne? Sondern eben wo auch gezeigt wird, okay, Musik ist was, das passiert eben live, das passiert jetzt, da kann auch was schief gehen, da können Dinge passieren, da kann man dann vielleicht zwischendurch auch einfach mal improvisieren, was ändern und so weiter. Also das Spielerische in der Musik vielleicht auch wieder zu entdecken, also nicht nur die Musik im Spiel, sondern auch das Spielerische in der Musik, das finde ich total spannend. Also das war auch was, es war Anfang diesen Jahres, glaube ich, in Basel war ein Festival, was unglaublich vollgepackt war mit Programm von einem Kollegen dort organisiert, im Theater Basel, wo es da ging es um Games as a Critical Practice und da gab es auch ganz viele Projekte von Musikschulen, wo es dann eben genau darum auch wieder ging, zu schauen, okay, vielleicht können wir ja auch Musik einfach live generieren, indem wir Spielregeln aufstellen und die MusikerInnen dann darauf reagieren und auf Basis dieser Regeln dann dieses Stück erst erstellen. Also da gab es ganz viele sehr faszinierende Ansätze dazu.
Gut, mir ist übrigens aufgefallen, dass wir mal wieder, wie immer, es tut mir wirklich leid, euch beiden gegenüber, wir laden immer Gäste ein und nach einer Stunde kommen wir eigentlich auf das Kernthema. Also es tut mir leid, dass wir jetzt weniger über Ludomusicology geredet haben. Mir fällt nämlich gerade auf, wie spannend das unfassbar ist, sondern ihr parat gestanden habt für unsere persönlichen Fragen.
Ich würde noch gern einen Zusatz dazu sagen, weil ich finde, er passt ganz gut rein und untermalt auch, wie spannend das Projekt ist, weil ich sowieso finde, dass Musik, wenn sie für sich alleine steht, natürlich Audio ist, aber Gaming ist nun mal audiovisuell. Und so ist ja auch Film. Und wir merken das ja immer wieder, es gibt ja da ganz viele YouTube-Clips, wo einfach bestehende Filme genommen werden, die Szenen, und man ändert einfach die Musik. Und wie sich diese Szene plötzlich völlig anders anfühlt und wie Comedy-Sitcoms plötzlich zu Dramas werden, nur weil keiner lacht und eine Violine vielleicht spielt oder so. Und gerade deshalb macht es diese Projekte so spannend, weil wir das Musik gerade heutzutage vom Gefühl her durch die Streaming-Dienste so omnipräsent ist, dass es so selbstverständlich ist. Und wir konsumieren so ständig. Und im audiovisuellen Format wird uns einfach so sehr klar, oder mir zumindest wird es immer klar, wie viel Macht es eigentlich hat, wenn Musik passt zu der Situation, die man gerade bekommen soll. Und ja, deswegen habt ihr einfach ein super spannendes Feld, in dem ihr da arbeitet. Und es ist cool, dass es das mittlerweile gibt. Und das wollte ich noch beitragen.
Ja, super. Dann würde ich das jetzt beenden. Ist das in Ordnung für euch?
Ich kann noch in Stunden darüber reden.
okay, dann stelle ich doch noch eine Frage. Moment, die habe ich nämlich aufgeschrieben und die, genau. Also was mich auf jeden Fall noch interessiert bei euch beiden. Wann hat euch die Forschung das letzte Mal, oder worin hat euch die Forschung überrascht und wann das letzte Mal? Also in dem, was ihr noch über das, was ihr liebt, irgendwie erfahrt, nämlich Musik und Spiele. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, was für euch beide so herausragende Punkte waren, die Forschung für euch, ja, die, wo ihr überrascht wart, das zu erfahren.
Also wo ich noch echt super viel dann gelernt habe, war, als ich angefangen habe, so ein bisschen in die Geschichte japanischer Computerspielmusik reinzuschauen. Also da gibt's auf Französisch und auf Englisch ein paar Artikel. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, was ich so vorher nicht wusste. Und wo ich auch glaube, noch ganz viel Arbeit zu machen ist von uns. Also ich weiß nicht, ob es auf japanischer vielleicht Literatur zu gibt. Ich kann leider kein Japanisch. Aber zumindest so in der Ludomusicology ist da noch eine Lücke, vor allem was Komponistinnen betrifft. Da ist, glaube ich, noch einiges was uns auch noch zukünftig vielleicht überraschen kann. Also Yoko Shimomura hat zum Beispiel mal in einem Interview erzählt, dass es gerade so in der Frühzeit 80er, 90er, dass viele Audioabteilungen komplett weiblich besetzt waren. Und das würde mich total interessieren, da mal weiter hinterher zu sein und zu schauen. Also ich weiß, dass Kolleginnen, die anders als ich Japanisch können, da auch gerade schon dran sind, da weiter zu forschen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt dann noch. Also das war zum Beispiel ein so ein Punkt vor einiger Zeit, wo ich mal so dachte, wow, da ist ja echt noch eine ganze Menge zu entdecken.
Mega, also das würde mich gerade mit den Mädels auch sehr interessieren. Wie war das für dich, Manuel? Also wann war für dich das letzte Mal, wo du sagtest, wow, das überrascht mich jetzt gerade?
Boah, das passiert eigentlich ständig. Also man liest einen Artikel und denkt sich, wow, da ist noch so viel zu holen und Dinge, die man vorher nicht wusste oder kannte. Bei mir war es tatsächlich auch aus eigenem Interesse so die Aufsätze von Karen Cook, wenn es eben um die Verwendung von mittelalterlicher Musik auch in Videospielen geht, weil man das jetzt nicht die Musik ist, die man so kennt, wie jetzt ein Bach zum Beispiel, aber dass diese Musik tatsächlich in Videospielen schon sehr früh vorkam, um eben eine Authentizität, eine historische zu schaffen oder auch dass man sich an dieser Musik orientiert, sowas interessiert mich immer sehr. Mein größtes Wow-Erlebnis hatte ich tatsächlich, als ich damals zum ersten Mal Tim Summers Understanding Video Game Music in der Hand hatte, weil das für mich der Zugang zur Videospielmusik als wissenschaftliches Forschungsobjekt eigentlich war. War für mich damals der Grundstein eigentlich von allem, dass ich gemerkt habe, wow, man kann das analysieren, diese Musik. Es gibt Forschungsfragen, es gibt Disziplinen. Also da weiß ich noch ganz genau, wie ich da saß und damals ein Seminar vorbereitet habe für Tübingen und dachte, jetzt ist die Zeit tatsächlich gekommen, dass man auch Lehrveranstaltungen dazu geben kann. Also das war für mich das größte Wow-Erlebnis eigentlich, kann man sagen.
Ja, super. Total greifbar. Danke, dass du das erzählst.
Ja, was auch total, also ich habe ja eben von diesen Discs erzählt, das war für mich auch was ich komplett neu gelernt habe. Also wie gesagt, Thorsten Röder und dann auch Klaus Rettinghaus, die dazu was geschrieben haben und ich dachte so, ah krass, das ist sowas, das kannte ich gar nicht. Also das war mir auch komplett neu. Also wie Manuel sagt, man hat ständig irgendwelche Wow-Momente oder denkt so, ah krass, guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Also das ist auch das Schöne eigentlich daran, wenn man an so einem noch nicht zu Ende ausgeforschten, ich meine zu Ende ausgeforscht sind die Sachen ja eh nie, aber an sowas dran ist, was so neu ist dann irgendwie auch, wo es immer wieder was Neues zu entdecken gibt und wo man auch immer wieder was lernen kann, irgendwie von den KollegInnen, die was gefunden haben, wo man vielleicht selber noch gar nicht dran gedacht hat oder wo man bisher immer gar nicht mitbekommen hat, dass es das gibt, zum Beispiel diese, oder gab, wie zum Beispiel diese Discmax. Also das war tatsächlich scheinbar ein ganz großer Bereich irgendwie. Also da gab es wohl eine Menge.
In der Forschung, also auch in Fanforum etc. Ich habe letztens, glaube ich, ein Foto gesehen auf der Plattform X von den Manuskripten zur Musik in Final Fantasy VII, dass die existieren. In Notenpapier. Das hätte ich nicht gedacht. Wo ich dachte, wow, es gibt Notenmaterial.
Ja, da wissen wir ja schon, wenn du Schüler unterrichten würdest am Klavier, was die zu spielen.
Ich habe tatsächlich Violinunterricht gegeben und habe da teilweise die Melodien von Zelda auch verwendet.
Ah, sehr gut, ich habe Gitarrenunterricht gegeben und dasselbe, ich habe auch Zelda genommen. Na gut, okay, Lieben. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich fühle mich gerade irgendwie mega dumm und total spannender Einblick, euch beiden mal zu haben.
Heiß. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir mit euch reden konnten. Wie gesagt, ich kann da stundenlang drüber reden, das Thema. Also vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht,
hat viel Spaß gemacht.
Vielleicht fällt mir nochmal ein Musikthema an, dann sage ich euch wieder Bescheid.
Alles klar.
Part 2 dann.
Alles klar. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja, liebe Leute, das war's mit Folge 12 für euch und mit einem Thema ohne Till. Till, wie fandest du es?
Gut, also ich hatte das Thema ja schon gehört, weil wir ja so ein bisschen Verzögerung drin hatten. Ich fand das sehr interessant, super Gesprächspartner, deswegen schön, dass das jetzt noch Platz finden konnte. Super. Also und ich fand es auch mal schön, das hatte ich ja schon nach der letzten Folge gesagt, das so von außen zu hören. Ne? Also mit Simon und dir, das klappt ja auch ziemlich gut. Insofern finde ich einfach cool, dass wir drei da so aufgestellt sind, dass man im Fall der Fälle einfach mal switchen könnte und trotzdem unseren ZuhörerInnen eine schöne Folge liefern kann.
Finde ich auch, ja, ja, genau. Und jetzt auch, wie gut das, das merkt man aber auch, ne, dass du und ich einfach auch irgendwie ein Team sind und ja, wir haben alle unsere Plätze und der Simon hat gerade mit ganz viel mit Produzieren und Urlaub zu tun. Das heißt, ich werde mich jetzt zum ersten Mal ans Produzieren wagen für uns.
Cool, ja.
Ja, mal gucken, ob es cool wird, aber ja. Mal schauen, mal schauen. Zum Gegenhören seid ihr immer noch ihr zuständig. Und ja, ich fand auch, es war eine schöne runde Folge. Und Klinikfolgen sind natürlich immer was Besonderes. Und wie die nachher werden, das finde ich, merkt man ja eh erst nach dem Schnitt. Egal, was man vorher für ein Gefühl hat oder danach, das merkt man immer erst nach dem Schneiden. Mhm. Also sind wir mal gespannt. Und ja, ich würde dir jetzt wieder das Ende in den Schoß legen, weil du auch diesmal wieder Musik für uns hast.
Ja.
Und mich jetzt schon mal verabschieden. Liebe Leute, ich hab euch lieb, euer Marcel, und haben wir jetzt noch viel Spaß mit dem, was der Till uns hier hinlegt.
Genau, also ja, auch von mir ein schönes Danke, dass ihr bis hierher gehört habt. Das macht immer sehr viel Spaß und reißt einen so ein bisschen aus dem etwas manchmal blöden Alltag raus, wenn man so eine coole Folge für euch aufnehmen kann. Musikalisch habe ich jetzt diesmal etwas anderes als sonst. Also wir haben ja sonst immer geguckt, wir hatten mal Musik von uns, wir hatten mal Musik von Bekannten. Diesmal habe ich, das ist im Grunde von mir, aber eigentlich nicht von mir. Ich habe ja diese virtuellen Verse und da hatte Adrian mir mal eine Software gezeigt, die auch mit einer KI arbeitet, die aus Text Musik macht. Und zwar ist es so, da gibt man einen Text rein und der macht einem MIDI-Files daraus. Und ich habe ein paar der ersten Gedichte habe ich das mal ausprobiert und da ist aus dem vierten Gedicht, was ich gemacht habe, das war dieses Mario Kart-Gedicht, ein ganz lustiges Lied entstanden. Also ich habe diese MIDI-Files erstellen lassen, dass quasi die Worte werden dann zu verschiedenen Spuren gemischt und habe die mal in Bandcamp gesetzt, ein bisschen zurechtgeschoben. Und ganz minimal selber noch dran gemacht, aber wirklich kaum, weil ich wollte eigentlich, dass das so ist, wie diese KI da rauswirft. Und habe jetzt so ein kleines Stück, was ich einfach Racer genannt habe, weil das ja auf diesem Mario Kart Gedicht basiert. Und es hat so ein bisschen Videospielmusikartiges. Und ich dachte, das ist vielleicht mal ein schöner Ausklang für euch. Viel Spaß damit. Thank you.